Hallo und herzlich willkommen zurück zu So Nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard.
Hallo Matthias.
Na, wir haben uns ewig nicht gesehen.
Ewig nicht gesehen.
Nein, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir eine Doppelfolge heute aufnehmen, die natürlich trotzdem in einem Monat auseinander hochgeladen werden wird.
Ja, das ist schon alle in der Weihnachtsvorbereitung.
Oh, du sagst es. Ich habe tatsächlich schon, also wir haben jetzt Ende September so in der Gegend.
Plus minus 2 Wochen.
Ich habe vor 3 Wochen tatsächlich ein Foto gemacht von den ersten Spekulatius.
Och, jetzt fang du nicht auch damit an.
Nee, ich fange damit nicht an. Ich find's nur faszinierend.
Im Marketing beginnt Weihnachten immer im September.
Okay, gut. Gut, dass ich es weiß.
Immer 3 Monate vorher. Und trotzdem nicht mehr werden.
Zu 4 Monate?
Nee. Komm.
Komm, ja, was?
1.12. ist ja quasi Adventszeit, dann ist Weihnachtszeit.
Okay, ja gut, dann 1.12. ist quasi Weihnachten.
Und das ist halt jedes Jahr so, dass immer so Mitte, Ende November ruft dann wieder einer an, ich hätte gern so einen Online-Adventskalender. Ja.
Nee,
ab
hätte ich
morgen
auch gerne.
Täglich, wöchentlich, wie hätten sie denn gerne? Mhm. Ist jedes Jahr so. Bin mal gespannt, was dieses Jahr passiert.
Stark. Ja, aber darum, hast du nicht so ein paar Sachen einfach in der Pipeline schon fertig?
Nein, also ja, also die Infrastruktur dafür, ja, aber trotzdem brauchst du ja Content und Planen und alles Mögliche und die meisten Ideen für Online-Adventskalender sind auch meistens ziemlich mies.
Ja, normal.
Weil die sind nur dann erfolgreich, wenn du auch was raushaust. Da musst du halt schon ein bisschen was investieren.
Mhm. Und Geld hat keiner über vor Weihnachten.
Ja, wir hatten mal eine Kundin, die hat wirklich irgendwie alle 3 oder 4 Tage einen 5-Euro-Gutschein. Ich glaube, insgesamt hat eine Frau den 6-mal gewonnen und dann hat sich aufgeregt, dass es nur ein Gutschein pro Bestellung ist.
Ja, komisch. Ich habe auch jetzt schon keinen Bock auf November, weil ich persönlich bin der Meinung, dass Black Week und Cyber Monday und Cyber Week, das ist ein riesengroßer Scam.
Auf den ich jedes Jahr gerne wieder reinfalle.
Ja, sowieso. Nee, du bist ja Teil des Ganzen. Du bist ja in der Marketing-Seite der Welt. Und wir müssen die Scheiße irgendwie verkaufen. Ja, mein Ding ist, die letzten 2 Jahre war es jeweils so, dass wir vor der Black Week einfach die Verkäufe komplett in den Keller gerauscht sind, weil natürlich alle auf ihrem Geld sitzen und warten, oh, jetzt kommen die richtig großen, dicken Angebote am Arsch. Ja? Die meisten Sachen kosten genau dasselbe, was sie die ganze Zeit kosten. Vielleicht ist da noch ein Coupon eingerechnet, der halt vorher, ne? Also der Preis wäre vorher höher gewesen und jetzt hast du mit dem Coupon halt weniger, okay. Riesenscam und dafür dann aber an 3 Tagen den Umsatz wieder wettmachen, den du vorher die letzten 2 Wochen verloren hast. Das ist komplette Scheiße.
Bei physischen Produkten, bei digitalen Produkten kann man tatsächlich jedes Jahr immer ganz gute Schnäppchen machen.
Okay.
Es gibt so eine Seite, die heißt appsumo.com.
Ja.
Und die haben immer so.
Kein Sponsor?
Leider. Verdient hätte ich es. Auf jeden Fall, die machen das halt immer so, da kannst du halt Software-Tools kaufen, jetzt gerade ganz viel KI-Tools, Social-Media-Tools, Content-Marketing-Tools und die verkaufen immer so Lifetime-Lizenzen. Und zwar geht das halt darum, ne, KI-Tool muss ja gefüttert werden, dann ist halt noch nicht ganz fertig das Tool und dann kannst du halt eine Lifetime-Lizenz kaufen, bist bei allen Updates in Zukunft dabei, damit die neues Kapital haben, um das weiterzumachen. Und die hauen aber tatsächlich dann, und dieses schnelle Kapital machen auch manchmal auch schon bekanntere Tools. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor 5, 6 Jahren haben wir eine Lifetime-Lizenz für ein Newsletter-Marketing-Tool gekauft, was wir halt wirklich Lifetime-mäßig kostenlos nutzen können. Und unsere Kunden aber müssen das halt kaufen, weil es halt das Tool, was auch wirklich sehr gut ist, was wir auch gerne empfehlen, weil wir das uns ja auch angeeignet haben. Aber wir zahlen dafür halt nicht. Wir sagen aber auch immer, wenn wir so Codes halt finden, gehen wir es natürlich auch weiter, kann ja alle dann kaufen. Kann man den Account auch einmal switchen, ist nicht ganz so viel Arbeit. Aber das sind halt so manchmal so ein paar Sachen, da sind echt gute Sachen dabei. Also mittlerweile echt ein paar Tools, die wir seit Jahren benutzen, für die wir einmal bezahlt haben.
Ja, sehe ich alles ein.
Ich habe auch schon ganz viel Geld da verbrannt, ne? Also auch ganz viel umgetauscht oder halt einfach nie wieder benutzt. Aber dafür halt, du zahlst halt selten mehr als 100 Euro dafür. Für eine Lifetime-Lizenz. Das ist halt schon wirklich sehr witzig.
Ja, das kann man machen. Aber nochmal, ich hasse es wie die Pest, alleine schon auch für den Logistikaufwand, der dahinter steckt. Zumal ja man immer irgendwo bei 5% Retourenquote ist, bei Sachen, die jetzt irgendwie Aktionsware sind, denken sich die Leute dann doch noch mal mehr. Sie brauchen es eigentlich in Wirklichkeit gar nicht. Und natürlich die ganzen Ottos, die sich das schon mal für Weihnachten kaufen Und dann an Weihnachten feststellen, ja, ist die falsche Farbe. Und dann meinen, kann ich es noch zurückschicken? Ja.
Natürlich, lieber Kunde. Nee. Sehr gerne dürfen Sie es zurückschicken.
Wie wäre es denn mal mit Nein? Ja, also, ja, Kunden sind das Schlimmste, aber ohne funktioniert ja das Geschäft nicht. Ne? Ja. Deswegen ist okay.
Was schöner ist, sind Urlaube und Kurztrips.
Yay. Ja, wer soll anfangen? Aber falls ihr es nicht gemerkt habt, das war die Einleitung in das Hauptthema in dieser Folge. Sehr rabiat, aber ist okay. Kann ich mitarbeiten?
Ja, wir brauchen jetzt keine 20-minütige Wutrede gegenüber den E-Commerce.
Aber irgendwer muss sich mal hinstellen und sagen, hier bis hierhin und nicht weiter.
Aber ja. Wo du gerade meintest, ist Scam, ne? Was ja. Aber trotzdem witzig ist, bei diesen ganzen Aktionswochen, ist ja gerade bei Amazon, die Amazon-eigenen Produkte, also alle Alexa-Dinger und alles, was drumherum ist, ja wirklich immer extrem stark rabattiert.
Ja, und das ist der größte Scam aller Zeiten, aber mach ruhig weiter.
Warum?
Zwei Gründe. Erstens, weil es alles in der Usability kompletter Müll ist. Also ich habe noch nicht ein einziges Amazon-Produkt, ich weiß nicht, die Hand beißen, die einen füttert, aber ich habe noch nicht ein einziges Amazon-Produkt gekauft, was wirklich, wirklich gut in der Funktionalität und in der Handhabe war. Nicht ein einziges. Und das Zweite ist...
Der Amazon Fire TV-Stick?
Nee, also als er ursprünglich rauskam, hatte er schon zu wenig Prozessorleistung und wurde danach einfach immer langsamer und selbst die neueste Generation, als ich mir dann irgendwann in genau so einer Black-Geschichte gekauft habe oder am Prime Day. Ja, ja, ich spreche halt aus Erfahrung. Auch da merkst du, okay, klar ist es jetzt für den Moment schneller, aber ne, das ist aber nur eines der Scams. Also erstens finde ich die Usability ausbaufähig, um es mal nett zu bezeichnen. Zweitens verkaufen die dir quasi Waren, um dich wieder mehr an deren Infrastruktur zu binden. Also von daher völlig okay. Aber das Dritte, warum es ein Scam ist, mit den Prime Days und das in der Black Week so rauszufeuern ist, weil sie relativ zuverlässig genau danach eine neue Produktgeneration vorstellen und quasi ihre Altbestände mal schön reduzieren müssen.
Ja.
Ja. Hast du noch weitere Stichpunkte zu genau diesem Produkt?
Nee, ich habe vor kurzem zu Hause auch das Gespräch geführt. Wir haben auch eine Alexa bei uns stehen. Mhm. Die wird nicht mit umziehen. Das Gerät ist so komisch. Also auch diese ganze Verknüpfung zu Spotify funktioniert irgendwie nur dann, wenn sie möchte, gefühlt. Ja. Also die Dinge sind auch ein paar Jahre alt, was aber keine Ausrede sein sollte.
Nee, kann keine Ausrede sein.
Aber ist jetzt auch, mein Gott, an sich finde ich die Grundfunktion eigentlich immer ganz cool, wenn es dann funktioniert.
Ja, die Idee wäre fantastisch, wenn ich meiner Box sagen könnte, hier spiel mir genau das Album von genau dem Künstler, genau der Künstlerin ab, müsste man eigentlich erwarten, dass es das kann. Weil wenn ich Google einen Sprachbefehl gebe, versteht Google diesen Befehl und führt ihn aus. Ja?
Das versteht die Alexa doch.
Nee, also ich habe noch nicht eine einzige Alexa gesehen, wo du sagen kannst, spiel mir jetzt genau den Bibi Blocksberg-Song von genau der CD. Keine Ahnung, hat nicht einer geklappt. Nee.
Warum möchtest du Bibi Blocksberg hören?
Ich wollte jetzt einfach irgendeinen Song nennen. Ja. Aber ja, wobei, sagen wir ehrlich, Bibi Blocksberg ist schon Premium-Content. Ja, ist völlig okay.
Ach, meine große Tochter ist sehr stolz drauf, dass sie die mittlerweile selber bedienen kann. Genau, funktioniert auch. Also funktioniert aber eigentlich doch ganz gut mit Spotify ja. In Verbindung.
Vielleicht bin ich da kein Native genug.
Das ja, okay. Das kann natürlich sein, du kleiner ja. Boomer.
Das ist, ja, mein Gott, irgendwer muss ja auch
letzte
anders.
Letzte Folge sprachen wir schon über deine Midlife-Crisis. Vielleicht ist die ja, Technologieverweigerung auch ein Zeichen dafür.
Oh Gott, wäre das schön. Einfach irgendwo auf einer Berghütte leben, vom Fluss Wasser trinken.
Aber mit schnellem Internet.
Aber mit schnellem Internet, ganz genau, ja. Fantastisch. Nee. Ja, Berghütte sind wir auch direkt pittoresk.
Oh, ja? Der Herr.
Da ist die Überleitung, ja. Die Frage ist, fangen wir mit deinem Trip an, fangen wir mit meinem Trip
an? Nee, fangen wir mit deinem an, weil deiner wird nicht so viele Menschen verschrecken.
Ja, weiß ich nicht. Er hat auch tatsächlich, das, worüber ich in diesem Trip erzählen möchte, hat auch eine leicht ernste, sehr ernste Hintergründe, aber egal, da kommen wir ja gleich zu. Ich war im Elsass, in Frankreich. 40
Witze im Kopf, die ich mich jetzt nicht traue, ja, ja. Lust zu ballern, weil ich nicht weiß, was ernst gewesen ist.
Erster Weltkrieg, wenn es hilft.
Ach, das, ach so. Ich dachte, es wäre
irgendeiner. Ja, schwamm drüber, alles lange
her. Ich dachte, wäre jetzt irgendeiner gestorben aus der Reisegruppe.
Nee, tatsächlich, ich bin mit einem guten Freund nach Frankreich gefahren, haben unten, also die Idee war, wir machen einen kleinen Städtetrip durchs Elsass Anfang Juni oder sowas, wo es also auch noch knackig heiß war, bevor dieser elendige Regensommer hier angefangen hat. Und,
du meinst den Zeitraum, wo ich in Urlaub gefahren bin?
Kann auch sein, ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, damals sind wir halt da runter und haben halt wirklich am Fuße der Vogesen unten angefangen, in einem kleinen Örtchen namens Munster, bekannt für den Munsterkäse, der richtig eklig ist, also überhaupt nicht. Also gibt Leute, die sowas geil finden, aber ich fand das jetzt nicht so, so pralle. Und dann von dort aus halt über mehrere Städte, irgendein kleines Kaff, von dem ich den Namen vergessen habe, Colmar und dann Straßburg zu guter Letzt. Und ja, haben einfach uns da ein bisschen umgesehen und auch die Zeit da ein bisschen genossen letztlich. Schön war, also zwei Dinge zu Frankreich beziehungsweise dem Elsass im Speziellen. Deutsche, also es wird viel Deutsch gesprochen, aber in zumindest allen ländlichen Gegenden hatte ich nicht so den Eindruck, dass wir da richtig willkommen waren, sei mal ehrlich. Und,
das lag vielleicht an deinem Bajonett auf deiner Wade und deiner AK 47 auf dem Oberarm.
Ja, damit hätte ich mir vielleicht noch Freunde gemacht, weiß ich nicht. Das ja, war auf jeden Fall spannend. Kurzer Einschub, bevor ich jetzt, ich habe den Ersten Weltkrieg ja jetzt vorweggenommen, aber bevor ich dazu komme, erstes Hotel, in dem wir übernachtet haben, wir haben, weil vor allen Dingen ich gesagt habe, ja, muss jetzt nicht mega viel Kohle kosten, haben wir ein bisschen aufs Geld geachtet bei den Unterkünften und erstes Hotel, kommen wir morgens dann an das Frühstücksbuffet in Anführungsstrichen und stellen einfach fest, dass da ansonsten nur Rentner sind, also quasi ein bisschen Sterbehospiz-Vibe. Und ich habe eine Erkenntnis gewonnen, zumindest ich auch da wieder, nicht sicher, ob das für ganz Frankreich gilt. Wenn du an ein Frühstücksbuffet kommen würdest und würdest dort eine Schale mit Eiern sehen, wo natürlich ein kleines französisch beschriebenes Schildchen daneben ist, würdest du dann denken, okay, das sind Eier, die kann ich mit an den Tisch nehmen und dann essen? Wenn das mit Ja zu beantworten ist, dann begehst du denselben Fehler wie wir.
Die waren roh.
Sie waren roh. es stand einfach, es war wirklich halt
wie daneben du, hast du die heiße Platte, wo der Koch hinterstand, der die Omelettes macht, nicht gesehen?
Nee. Das war insgesamt von der Art und Weise, wie dieses Buffet aufgebaut war, hatte das so ein bisschen was von Jugendherberge in den 80ern. Ja? Was, also, so
was
ein
macht
bisschen,
man jetzt mit diesen Eiern?
Es stand dort tatsächlich ein extrem ranzig aussehender, ebenfalls mindestens 30 Jahre alter Eierkocher.
Nein.
Neben. Ja? Und die Idee ist wohl, dass man sich das Ei selber kocht. Wir dachten so, ja, okay, komisches Hotel, warum macht man sowas? Aber der Punkt ist, wir nehmen dieses Ei mit an den Tisch, weil, nochmal, ich habe in meinen doch jetzt insgesamt 38 Lebensjahren noch nie erlebt, dass rohe Eier in einem Hotel so beim Frühstück rumstehen.
Aber der Wasserkocher, der Eierkocher war doch schon ein Indiz, oder nicht?
Ja, hätte ein Indiz sein können, wenn er denn in Benutzung gewesen wäre. Der stand einfach nur ranzig da rum. Weißt du, mein Gedanke war, okay, der steht hier und das Personal macht mit diesem Eierkocher frische Eier, wenn Eier benötigt werden.
Daneben lag noch Mehl.
Ja, so war
Motto. Du kannst die Brötchen selber backen.
Auf jeden Fall, ich nehme dieses schöne, was auch immer ich da, ein Schmorgesbord mir zusammengesucht habe, setze mich damit schön hin an einen dieser viel zu langen Tische mit einer Plastiktischdecke und denke mir so, jetzt machst du ja schön ein Ei fertig. Und ich weiß nicht, was bist du für ein Ei-Mensch? Mein Vater hat immer gesagt, Katholiken köpfen, Protestanten pellen. Was ist deine Herangehensweise an ein Frühstücksei?
Pellen.
Meine auch. Also ich bin auch ein absoluter Pelltyp. Und ich schlag das Ei, wie man es halt so macht, schlag es so leicht auf. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich es auf dem Tisch aufgeschlagen habe, weil normalerweise haue ich halt einfach mit dem Messer so ein bisschen dagegen, bis die Schale platzt. Und ich merke so relativ schnell, Ja, es ist roh.
Oh, vor allem, ich hau es immer so auf den Tisch. Also ich lege es immer so auf den Tisch und mache so einmal so rundum so bababam, damit ich mal pellen kann. Das wäre eine Riesensauerei gewesen.
Ja, richtig. Ich hab auf jeden Fall beide Hände voller Dotter. Ja, nicht Dotter, aber Eiweiß. Ich denke mir, ja gut, ich sag zu meinem Kollegen, ja, das Ei war jetzt nicht gekocht. Ich muss jetzt mal kurz ein Klo suchen, um mich hier saubern zu können. Verschwinde, mir die Hände waschen, komme wieder, setz mich gerade an den Tisch. Der Kollege haut mit seinem Messer, haut mit seinem Messer den Kopf von dem Ei ab.
Hey, warum?
Ich weiß es selber nicht. Ich habe selten so gelacht. Ja. Ich stehe da und denke, das kann doch nicht sein Ernst sein.
Und Dümmer.
Ja, ganz genau. Auf jeden Fall, ja gut, das hat nicht funktioniert. Und ja.
Warum sparst du da dann jetzt wieder?
Wo jetzt bei
mir? In der letzten Folge noch, ich sitze auf meinem Geld und da beim Hotel hast du jetzt wieder, da hast du sehr gespart.
Weil, geht. Der Spoiler Alert, das ist in jedem einzelnen Hotel so gewesen, wo wir gewesen sind. In jedem einzelnen. Ach, krass. Überall, zumindest im Elsass, in den Hotels, wo wir waren, kannst du dir morgens dein Ei selber kochen.
Aber es ist schon nachhaltig, ne? Kannst die gleichen Eier mit gutem Gewissen nächsten Tag dann nochmal hinstellen.
Erstens das, zweitens, ich meine, der Fairness.
Kannst du die selber machen, mit deiner, also ob richtig. Du die harten Mitte weich willst, an sich. Aber es dauert doch auch in so einem Eierkocher, ne? Das ist halt
ja
schon.
Also irgendwie deine 6 bis 8 Minuten, je nachdem, wie du dein Ei gerne isst.
Dann stehst du da räudig am Buffet und wartest, bis der piept, der dann auch noch ganz laut.
Das ist eine Katastrophe. Ich hab nicht ein einziges
Setz dich dann dahinter, Ei piep, mein Ei ist fertig. Super.
Ich weiß es selber nicht. Ich weiß es echt nicht, aber.
Ja, was machst du auch mehr in Frankreich außer Brötchen Marmelade, Croissant Marmelade?
Ja, vielleicht ein bisschen Käse, wenn wir ehrlich sind. Aber auf jeden Fall, das Frühstück war schon ein absolutes Highlight für den ersten Tag. Zumal wir haben.
Hat denn jemand gesehen und auch gelacht?
Nee, wir saßen abseits. Und es waren auch, Spoiler Alert, nur Franzosen in diesem Ding. Nur Franzosen über 80. Nichts, weil wir kommen da an. Der Kollege hat dieses Hotel extra ausgesucht, weil es draußen einen Pool gibt. Ja, den Pool gibt es erst ab Juli. So, ja, geil.
Aber es ist witzig, weil, also ich will jetzt kurz keinen Einschub, weil mir fällt gerade eine Story ein. Wir waren vor kurzem von einem, sagen wir mal, Partner, also von einer Firma, wo wir eigentlich Kunde sind, aber man nennt sich dann Partner, sind wir eingeladen worden auf so einen Partner-Day. Das war auch, also war 3 Vorträge, danach saufen, saufen, saufen. Mhm. Und am nächsten Tag, und man hat dann halt so 3 Hotels empfohlen bekommen in der Nähe, da waren auch Shuttlebusse, die uns dann hingefahren haben.
Ja.
Ja, gleiches wie bei dir. Also es war wirklich Seniorenstift quasi morgens und dann wirklich so 20 Leute in unserem Alter, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, hart verkatert in diesen Frühstücksraum reingekommen. Und die Rentner sich fertig gemacht für die nächste Wandertour gefühlt. Ja. Und dann gab es auch wirklich so ein Rentnerbuffet. Ne? Also hast du wirklich Fleisch, 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 weiße Brötchen und alles so deutsch, richtig so richtig urdeutsches Frühstück. War jetzt auch in dem Zustand.
Gab es
Nutella? Weiß ich nicht. Aber in dem Zustand war es auch allen eigentlich ziemlich egal. Aber auch Kaffee so lauwarm und auch komisch und alles irgendwie ein bisschen komisch. Und war jetzt auch nicht so teuer. War wirklich nicht teuer. Aber es war wirklich so, irgendwie, keine Ahnung, das hat einfach überhaupt nicht zu dem Event und dem Vortag gepasst, da aufzuwachen. Aber naja.
Ja, passt schon. Naja, wie gesagt, wir haben an den Hotels ein bisschen, außer in Straßburg, da hatten wir ein echt extrem geiles Hotel. Die Idee war halt, wir schlafen halt dann nur und sind halt ansonsten unterwegs. Wenn du jetzt wirklich eine Woche irgendwo absteigst, klar, dann sollte es auch ein cooles Hotel sein. Ne? Also das war mein einziger planerischer Einwurf tatsächlich in diese Reise, dass ich gesagt habe, okay, ne, mach nicht zu teuer. Und ansonsten hat Heiko, der Kollege, mit dem ich da unterwegs war, das alles organisiert. Und sollte es gerade auch so rüberkommen, als wäre ich da undankbar? Nein, null. Also er hat das alles organisiert und sich da einen Plan gemacht, wo wir hinfahren.
Und der hat ja auch ganz kollegial auch so ein Ei aufgeschlagen. Also ja, er hat sich ja nicht alleine gelassen mit der peinlichen Situation. Er hat sich ja mutig mit reingestürzt.
Es hat ja keiner mit. Es hat auch niemanden interessiert. Also von diesen gesamten anderen Franzosen, die da waren, keinen interessiert. Aber
da saß bestimmt irgendein Franzose irgendwo, boah, die Deutschen wieder.
Ja, diese Deutschen, ja. Ja, passend dazu sind wir dann danach los, weil Heiko meinte, wir sollten jetzt wandern gehen. Ich meine, gute Idee, wir sind ja direkt an den Vogesen, an den Bergen dort, ne? Dann sollte man da auch mal rein. Gesagt, getan, sind wir dahin. Und du kannst dir vorstellen, wir haben am Abend vorher halt auch nicht ins Glas gespuckt. Ja? Wir haben noch ein bisschen Bier und Wein dort verköstigt. Ich hatte also auch einen leichten Kater. Leichter Kater, 30 Grad wandern. Ist, ich war relativ still die erste Stunde, die wir da unterwegs waren. Und keine Ahnung, wir sind halt hoch in die, ich weiß gar nicht, ich muss in meine Notizen schauen, wie dieser Bergkamm hieß, aber ich habe es wirklich nicht aufgeschrieben. Egal, ich glaube doch.
Da denkt ihr doch irgendwas aus.
Nee, es war, also zu Deutsch ist es der Lingenkopf, wo wir draufgestiegen sind. Und nochmal, wir hatten, zumindest ich hatte vorher keine Ahnung, wo wir uns jetzt hinbewegen, aber keine Ahnung, 500 Meter, wie wir da Richtung Wald reingegangen sind, war dann das erste Schild, von wegen, dass hier Frontverlauf gewesen ist. Und gut, war jetzt halt Wald, ne, ein bisschen Steine und so weiter. Erstmal nichts, was jetzt darauf hindeutet, dass das jetzt eine große Nummer gewesen ist. Sondern einfach, okay, hier war der Frontverlauf.
Habt ihr nach Munitionskisten gebuddelt?
Ja, fast. Ne? Aber wie gesagt, wir sind dann da erstmal rumgelaufen. In die erstmal rechts runter, bis wir irgendwann festgestellt haben, wir haben beide jetzt keine Wanderschuhe an und es ist dann doch irgendwann recht unwegsames Gelände, sodass wir gesagt haben, okay, fuck it, wir gehen jetzt in die andere Richtung und das war dann mehr befestigter Weg. Und je weiter wir gingen, desto mehr Zeichen dieser Frontlinie waren dann zu sehen. Auf einmal war da ein Schild, ja, hier war ein MG-Nest der deutschen XY-barbarischen Gebirgs, keine Ahnung was, Kompanie. Ja, okay, interessant. Auf einmal, dann geht's halt.
Hatte man einen guten Blick also.
Ja, definitiv. Dann geht's den Berg hoch, ja, und du denkst dir schon, okay.
Artillerie.
Die ganzen Dudes damals mussten entsprechend erstens hier rauf und zweitens Munition von A nach B hier rauf und runter horten. Abgefahren. Ja, aber zu dem Zeitpunkt immer noch, du gehst halt durch den Wald und hier und da sind irgendwelche Einschusslöcher im Felsen oder halt irgendwelche Gedenktafeln, die dir sagen, okay, hier hat man sich in Bunkeranlagen halt eingebuddelt, in Ordnung. Dann kommen wir irgendwann raus aus dem Wald, wo dann ein Schild ist, Gedenkstätte 500 Meter darunter. So, ja gut, jetzt sind wir hier, jetzt können wir auch die, ne, Memorial, ne, nicht mal Gedenkstätte, sondern einfach, okay, ja, ich habe jetzt gedacht, irgendwie, wie du es halt hier in Deutschland auch kennst, du hast irgendwie einen Obelisken, eine Steintafel oder sowas, halt irgendwas, was so ein bisschen Aufschluss gibt. Nee, ein ganzes Museum dran und über den gesamten Bergkamm gespannt eine quasi im Originalzustand erhaltene quasi Schützengrabenanlage, wie sie in den Berg reingeschnitten wurde.
Ach, krass.
Ja. Und entsprechend aber halt wirklich als Museum aufgebaut, sodass da halt auch mehrere Tafeln dran standen und einem bewusst gemacht wird, was hier passiert ist. Und stand halt quasi dran, ja gut, 1915 wurde dieser Berg von deutscher Seite, weil das war in dem Moment deutsches Gelände, gehalten. Und innerhalb von, ich glaube, der Zeit von Juli bis September oder sowas sind da, ich glaube, 15.000 Leute auf beiden Seiten gefallen.
Mein Gott.
Und du denkst dir einfach nur, die sitzen hier in ihren zwar sehr stark befestigten Anlagen, aber sie sitzen halt hier. Ne? Und das hat diese gesamte Reise für mich halt ziemlich geprägt, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist quasi ein Erlebnis zum Anfassen. Ich kann es kaum beschreiben, weil es halt wirklich eine solchartige Gedenkstätte würde es in Deutschland halt einfach nicht geben. Ja, dass quasi das im Prinzip Kriegszustand belassen wurde und dann halt auch noch halt mit Informationen gespickt wurde. Hier würdest du, wenn du so etwas hast, hättest du quasi irgendwie halt maximal eine Steintafel und ne, dann wird das halt verwittern und verkommen und wortwörtlich Gras drüber wachsen. Ja? Aber dort hast du zum einen halt diese Gedenkstätte, wo halt ziemlich genau detailliert dargestellt wird, wie das Leben dort halt auch gewesen sein muss. Und daneben hast du sowohl einen deutschen als auch einen französischen Friedhof, der halt auch riesengroß jeweils ist. Ja, und du denkst dir halt, diese Art von Geschichte, die halt greifbar zu machen, das haben wir in Deutschland irgendwo nicht. Wir haben zwar natürlich Erinnerungskultur und ne, gerade auch in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und eher noch eigentlich weniger auf den Krieg, sondern auf die Zeit des Nationalsozialismus, aber dass du wirklich mal dich mit dem Leben des einfachen Menschen, egal ob jetzt Franzose, Deutscher oder wer auch immer, der dort quasi auch um sein Leben gefürchtet hat, dich identifizierst, das haben wir hier eher weniger. Ne? Und ja, das fand ich super spannend. Und das wollte ich hier auch einmal kundgetan haben. Weil, klar, ne, danach ging es natürlich noch weiter mit unserer Reise. Aber trotzdem halt immer für mich auch mit dem Hintergrund, okay, das wird dir halt im Elsass auch extrem bewusst, dass es halt klar, es ist ein Menschenschlag, der da ursprünglich gewohnt hat, der zumindest, ich meine, was ist schon Deutschland? Ne? Deutschland ist ja, weißt du selber, ist ja jetzt kein typischer Nationalstaat, wie es jetzt Frankreich gewesen wäre oder Großbritannien gewesen ist oder auch Russland, der einfach seit zig Jahrhunderten irgendwo existiert hat, sondern irgendwo sich sehr spät erst zusammengefunden hat. Und trotzdem sind im Elsass natürlich Leute oder haben dort Leute gelebt, die ganz natürlich Deutsch gesprochen haben und die auch dort deutsche Städte letztlich vom Augenschein her bewohnt haben. Und überall dort hast du halt diese deutschen Spuren, die du dann siehst. Ob es jetzt Städtenamen sind, ob es Restaurants sind, ob es ganz normale Geschäfte sind, wo dann halt noch der Schuhmacher draußen als Reklame dran steht. Davon kommst du halt im Elsass irgendwo auch nicht weg. Ne? Trotzdem alleine für sich genommen halt wunderschön dort. Ne? Also nur wenn du halt dort durchgehst, an und für sich fantastische Gegend. Naja, um jetzt mal weg von dem Kriegsthema zu kommen, weil ich sehe, du hast eigentlich sich viel beizusteuern.
Ich war ja nicht da. Was soll ich da?
Also ich meine, hast du
so habe keine vergleichbare Erfahrung gemacht. Ich kann ja jetzt sagen, dass ich mal in einem KZ war, in Berlin halt damals. Das war genauso. Ne? Da war ja auch, also eindrucksvoll bis heute. Da sind einfach Bilder, die gehen halt einfach erstmal nicht mehr weg und man weiß halt immer noch genau, was man da so gesehen hat.
Ja.
Deswegen kann ich mir schon ganz gut nachempfinden, würde ich behaupten. Ich war jetzt auch nur einmal und das war halt 2005, müsste das gewesen sein. Aber forciere ich jetzt auch nicht, um das nochmal zu müssen. Deswegen,
alles gut.
Deswegen, ich hatte mich auch mal ein bisschen erkundigt, wenn ich ja immer familiär in Polen bin, habe ich mich eigentlich da auch mal immer erkundigt, ob man da mal irgendwas besichtigen könnte. Das ist aber alles so 4 bis 5 Stunden weg. Also das ist jetzt nicht mal eben, ich habe mich mal, ob da irgendwas mal ist oder so, was man sich mal angucken kann. Jetzt nicht wegen Kriegsbegeisterung, sondern einfach nur wegen dieser Nachempfindung und mal gucken, was da so ist. Und auch gerade jetzt wegen der polnischen Familie und so, dass man ganz auch da mal aus der Perspektive natürlich auch zu betrachten. Ist aber nichts da in der Gegend. Also müsste man halt, also mit Kids halt nicht machbar, also müsste man halt mal das Land erkunden. Ich habe jetzt nur 2 Städte gesehen von Polen, also Warschau und den Ort, wo das Haushalt steht oder wo die Familie wohnt.
Ist denn der Teil Polens ehemals deutsches Gebiet oder ist es?
Weiß ich noch nicht mal, so weit war es noch nicht. Ich habe einfach mal geguckt, was da so in der Gegend ist. Aber ich weiß halt auch, dass familiär halt auch einige Schicksale mit verbunden sind, auf jeden Fall.
Ja, das klar,
hat auf jeden Fall nicht, also wer nicht, ne? Aber deswegen habe ich mich da mal interessiert und ich muss gleichzeitig sagen, tatsächlich, also, wie du auch schon sagst, Zweiter Weltkrieg fühle ich mich eigentlich ganz, kann ich mitsprechen. Habe ja auch studiert, ziemlich viele Seminare dazu besucht, aber auch schon auch in der Schule macht man es ja auch ein paar Mal. Zu Recht ein paar Mal, was ich jetzt auch reflektierend sagen kann. Damals haben wir uns aufgeregt, häufiger mal in der Schule, weil wir uns gesagt haben, können wir nicht mal ein anderes Thema besprechen, weil es gibt ja noch mehr in der Zeitgeschichte. Weil man, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, hat man sich jetzt halt nicht oft wiederholt. Es waren immer andere Aspekte aus dieser Zeit. Aber das hast du in der Pubertät halt nicht gerafft. Deswegen ist es auch trotzdem ganz wichtig, das immer wieder zu machen.
Ja, vor allen Dingen auch der Gedanke, ja, wir wissen das doch jetzt alles. Nee. Du weißt eben nichts. Ne? Auch heute Dinge, die damals gemacht wurden, etwas, will ich gar nicht ins Detail gehen, aber man erfährt einfach immer und immer wieder auch Dinge, die derartiges Gräuel sind, dass man sich da null reinversetzen kann. Auch hast du hier Charité gesehen, die Serie?
Nee.
Die zweite Staffel spielt während des Endes des Zweiten Weltkriegs. Und selbst die Sachen, die sie dort quasi ja im Entertainment-Bereich, was Kinder und Euthanasie und sowas angeht, darstellen, das ist einfach völlig unbegreifbar. Ja,
und, ja ich ne? muss sagen.
Deswegen, also dass man irgendwann mal alles gehört hätte oder ne, nicht mehr drüber sprechen müsste, sehe ich definitiv nicht.
Naja, ich habe ja auch immer noch so die Geschichte meiner Oma auch im Kopf, ne? Die ist ja zweimal ausgebombt worden und einmal ist der ja durchs Dach irgendwie eine Bombe auf den Küchentisch gefallen.
Ja.
Und dann ist sie zum Glück nicht hochgegangen, sofort, ne? Sonst wäre ich heute nicht hier.
Gott sei Dank,
ja. Dementsprechend, das sind halt so die Geschichten, ne? Aber ansonsten, klar, so Erinnerungskultur finde ich auch wichtig. Dass man das auch angemessen betrachtet, auch angemessen einordnet. Man muss ja halt, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich das Richtige sage, was ich meine, auf gar keinen Fall vergessen, aber man muss trotzdem auch mal nach vorne gucken. Das heißt, du musst halt da einen guten Mittelweg finden. Verstehst du, was ich meine? Also auf jeden Fall alles so behalten, auch Aufklärung betreiben und aber gleichzeitig dann auch irgendwie weiter. Deswegen ja, weiß ich nicht.
Es mitnehmen und sagst, vor allen Dingen damit einen
Auftrag sagst, ey, das ist das noch alles so ein bisschen auch dann, ist das dann auch ein bisschen noch so, ich sage jetzt einfach mal platt, einfach so altbacken alles oder entwickelt sich die Stadt dann schon weiter oder ist sie irgendwie stehen geblieben aufgrund
dieser Sachen? Also erstens nochmal, das ist auf dem Hügel, ja. Also
ja, aber du hast die Stadt ist irgendwie wunderschön, auch so deutsche Einprägung, aber irgendwie moderndeutsch oder altdeutsch. Oder ist das eine Altstadt oder ist das noch sehr viel erhalten?
Also
oder war alles kaputt? Weiß ich gar nicht. Ich bin auch im Ersten Weltkrieg, bin ich jetzt auch wirklich nicht wirklich zu Hause.
Nee, also definitiv gibt es ja Landstriche, vor allen Dingen Belgien, Flandern, wo halt alles kaputt war. Ich habe mich auch erst danach, dann, weil es mich halt sehr beeindruckt hat, dann sehr eingelesen, wie der Verlauf dort im Elsass gewesen ist. Und im Prinzip, diese Frontlinie dort war halt den Krieg über auch relativ starr. Aber da hat es dann nach den ersten Dingen, die 1915 passiert sind, keine wirklich größeren Gefechte. Ich meine, es gab noch den Hartmannsweiler-Kopf, glaube ich, heißt das. Da sind bedeutend mehr Menschen gefallen. Das war jetzt nicht ein Ding, was wirklich den gesamten Krieg über heiß umkämpft war, sondern halt am Anfang aus damals wohl strategisch gedachten Zielen, aber es ist jetzt kein Verdun oder sowas, ne? Ja. Wo halt dann über Monate und Jahre hinweg dann gekämpft wurde. Aber ja, es taucht halt in meinem Geschichtsunterricht, den ich von der Schule her gekannt habe, nicht wirklich, wirklich auf das Thema.
Ja, und du merkst ja auch, wie wichtig das ist, sich damit zu beschäftigen, wenn man sich halt die aktuelle Lage manchmal aus manchen Perspektiven betrachtet. Jetzt ganz frisch wieder, noch, ich glaube 7 Tage alt, stand jetzt eine neue Spiegel-TV-Dokumentation über Reichsbürger.
Mhm.
Meine Fresse. Da habe ich ja tatsächlich auch eine kleine Faszination. Also ich gucke mir ja jede Doku zu dem Thema an, weil ich es einfach erschreckend und lustig gleichzeitig finde. Also ich fühle mich da auch immer, also auf der einen Seite denke ich mir immer so, holy shit und bitte nicht. Aber es amüsiert mich auch tatsächlich sehr, genauso die ganzen Querdenker-Demos zu Corona-Zeiten.
Ja, das Amüsement halt ist mittlerweile halt wirklich auch einem gewissen Entsetzen.
Ja, genau. Entsetzen ist ein gutes Wort, genau. Entsetzen ist noch auch ein gutes Wort. Es unterhält mich immer noch mit großem Entsetzen. Aber es ist halt wirklich, deswegen diese Erinnerungskultur kannst du ja gar nicht genug betreiben.
Ich erinnere mich noch, wo ich die erste das erste Mal überhaupt den Begriff Reichsbürger gehört habe. Das war auch irgend so eine Spiegel-TV oder Stern-TV.
Boah, und danach haben Julian und ich komplett YouTube geguckt.
Ja,
wir haben jedes Reichsbürger-Dokumentationsfilmchen angeguckt, weil es bei YouTube gibt. Und dachten uns wirklich, das ist doch alles.
Ja, vor allen Dingen, du dachtest halt, okay, das sind ein paar Verrückte, die halt komplett in einer anderen Geschichtsschreibung sich mental befinden, so ein bisschen wie Flat Earther, ja. Also die einfach komplett bar jedem Verstand sind. Und jetzt in der Rückschau merkst du, okay, ja, sie sind bescheuert. Aber es gibt verdammt viele davon. Ja. Also was heißt verdammt viele, aber unangenehm viele davon.
Ja, du hast aber auch da in der Doku, der Neuen, auch wieder gesehen, so ein Typ, der quasi sich wie ein Fähnchen im Winde dreht, je nachdem, wo gerade Stimmung gemacht wird. Der ist dann erst Nazi, also das ist nicht entweder oder bei denen, aber erst Nazi, dann Corona-Leugner, dann Reichsbürger. Ne? So sein Lebensweg, einfach offen in die Kamera den Holocaust einfach wieder leugnet oder in Frage stellt, wo ich auch denke, warum steht da nicht direkt jemand mit Nacht und nimmt den mit?
Ja,
also, das ist eine Frage. Haben wir ja ein paar kleine Gesetze zu, habe ich mal gehört, aber es ist halt wirklich, ja.
Ja, ist deprimierend. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du es halt wirklich mit eigenen Augen sehen und anfassen kannst.
Ja, aber ist denen ja einfach egal. Ne? Das ist ja alles dann wieder alles nur fingiert und ausgedacht und inszeniert und gibt es ja einfach so ein ganzes Vokabular. Wenn du eins von den 50 Wörtern hörst in seinem Gespräch, dann weißt du schon, kannst du abhaken.
Ja, ganz genau.
Da das hilft auch kein Reden mehr, kein Umstimmen mehr, hat das Ding ist einfach verloren.
Ja, und das ist halt das Problem.
Kannst du nur ganz kräftig auf den Kopf schlagen.
Ja. Weiß ich nicht, ob selbst das helfen würde. Ich glaube, das würde den einen oder anderen auch noch.
Wenn du ganz fest so schlägst, wird es helfen.
Ist dann auch vorbei, meinst du, ja.
Hast du jetzt gesagt.
Nee, aber. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, der restliche Trip dort haben wir noch, wie gesagt, wir waren noch in drei weiteren Örtchen. Das eine war halt wirklich ein ganz, ganz kleines Kaff, wo Heiko einfach schon mal vorher war. Ein schönes kleines Restaurant. Ich habe das erstmal Foie Gras mir zu Gemüte geführt. Als
was?
Stopfleber, Gänse-Stopfleber.
Boah.
Ich weiß nicht, ob ich ein Fan bin, aber in dem Moment fand ich es ganz geil. Ist okay. Kann man mal machen, sagen wir es mal so. Ich muss das jetzt nicht anstelle von Leberwurst immer im Kühlschrank haben. Aber in dem Moment war es auf jeden Fall geil, gefolgt von Creme Brûlée mit Erdbeeren. Also man kann sehr gut auch speisen in Frankreich, das ist völlig okay. Danach waren wir dann in einer, man muss schon fast sagen, kleineren Stadt, Colmar. Und dann zu deiner Frage, ob das denn alles altbacken ist? Nee, überhaupt nicht. Also Colmar ist halt wirklich, ist halt so eine Kleinstadt, allerdings halt mit natürlich viel Tourismus, viel mit einem recht deutlichen Altstadtkern noch, der dann irgendwie erhalten ist, aber rundherum halt wirklich moderne Stadt mit allem, was dazugehört. Also hässliche Architektur teilweise und ne, kannst da nicht viel gegen machen. Aber mein absolutes, also eines meiner Highlights dieser Reise, ja, kann ich dir auch nachher noch ein Foto von schicken.
Wir sitzen in einem Raum, du kannst es mir auch zeigen.
Ja, ich kann es dir auch zeigen, ist schon pass auf, wir checken in Colmar im Hotel ein, ist ein bisschen außerhalb von der Innenstadt, also 1,5 Kilometer zu Fuß oder sowas. Und laufen dann vom Hotel in die Stadt. Kommen halt an Wohnkomplexen, Gebäuden vorbei, wo dann auf einmal am Ecke der Straße so ein kleiner, also vielleicht 2x3 Meter großer Bereich ist, abgesperrt mit Sand im Boden. Aber kein Spielplatz. Das ist ein Hundescheißplatz gewesen. Die haben original in ihrem Quartier einen Platz, wo du mit deinem Hund hingehen kannst, damit der Hund scheißen kann und du die Scheiße ordentlich aufräumen kannst. Smart. Ja? Das habe ich auf jeden Fall gefeiert. Das fand ich extrem gut. Ja. Müsste man hier auch mal haben.
Das war jetzt das Highlight deiner Reise.
Nee, das war eines der Highlights von Colmar. Colmar ansonsten auch eine fantastische kleine Stadt. Ja? Schön gemütlich Cordon Bleu gegessen, wie es sich gehört. Ja. Und gut Wein getrunken.
Da steckt also, auch mehr Deutschland als Frankreich drin in dem Cordon Bleu.
Ja, es war auf jeden Fall, ne, ich meine, machen wir uns vor, Cordon Bleu ist ein zusammengeklapptes Wiener Schnitzel.
Ja, ja.
Also alles okay. Nee, aber fantastische kleine Stadt. Gibt es aber ansonsten nicht so viel zu erzählen. Wir waren danach noch, als wir von da aus los sind, auf einer alten, tatsächlich alten deutschen Burg, die Zollern, also die, zwischen 71 und 1914 richtig schön picobello renoviert haben. Also richtig, richtig ein Kleinod im Elsass. Aber halt ne, sehr deutsch, aber halt jetzt nicht mehr in Deutschland befindlich. Aber trotzdem sehr, sehr starkes Objekt. Und dann tatsächlich, also für mich, ich merke halt auch, ne, klar, durch diese kleinen Orte dort fahren und es war auch wirklich cool, mit dem Auto da zu sein und da von Ort zu fahren und so weiter und auch mal anzuhalten und einfach mal irgendwie random, weil man jetzt auf der Landstraße dann vorbeigekommen ist, in einem Ort zu halten. Aber mein persönliches absolutes Highlight war Straßburg, weil ich merke einfach, ich fühle mich in einer Stadt halt wesentlich besser aufgehoben als irgendwo auf dem Land. Da können die noch so schöne Häuschen da stehen haben, aber den Vibe einer Großstadt, Das ist schon noch was anderes. Und da habe ich, das fand ich auch mega geil, da halt herzuflanieren. Haben wir den, das Straßburger Münster dort besichtigt. Ist ja auch, ja, muss man einfach mal gesehen haben. Ne? Also es ist schon auch beeindruckend, was eine gute katholische Gesellschaft so aufbauen kann. Ähnlich dem Kölner Brom halt. Ne? Also es ist halt unheimlich viel Kohle natürlich reingeflossen, unheimlich viel Arbeit, aber es ist halt schon schön da.
Also würdest du sagen, dass alles sehr schön war, dass du gewisse Truppenbewegungen befürworten würdest?
Nein. Nein, brauchen wir ja nicht, weil wir sind ja ein vereintes Europa und ne, wir brauchen mehr Europa als weniger Europa und wir müssen nur einen Weg finden, dass auch die Menschen, die hier leben in unserem schönen Europa, einsehen, dass mit besser als ohne einander.
Mein Gott, wenn das nicht ein viraler Clip wäre für TikTok.
Ja, absolut.
Hätten wir die Kamera an.
Hätten wir die Kamera an, ja. Keine Ahnung, warst du in den letzten Jahren mal irgendwann in Frankreich?
Ich war in meinem Leben noch nie in Frankreich. Bin einmal durchgefahren auf dem Weg nach Lorette Mar.
Ja, vorher bin ich auch nur einmal durchgefahren auf dem Weg nach England, also nach Calais und dann halt übergesetzt. Aber das war schon
da spannend. Ärgern wir uns ein bisschen. Von Köln bis nach Paris sind, glaube ich, 4 Stunden im Zug. Also so Gott will, dass die alle kommen.
Ja.
Haben wir uns schon ein paar Mal geärgert, was wir in den ersten 2 Jahren mal gemacht haben an einem Wochenende. Also
ja, noch habt ihr ein bisschen Zeit. Warum nicht? Ja, okay, fair. Mit Kindern sicher.
Ja, okay. Blick hat gewirkt. Ja, genau. Haben wir uns ein bisschen geärgert, weil hätte man einfach mal machen sollen am Anfang, weil es ist halt keine Strecke, ne? Und wenn Zugfahren ja funktioniert, ist es super geil und dann kann man auch ein bisschen was gucken. Mhm. Aber gut, Paris rennt ja nicht weg.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Jetzt mal eine ganz doofe Frage, weil ich immer nur eine Sache denken muss, wenn ich, also die erste Sache, die ich immer bei Frankreich denke, ist leider immer meine Erfahrung bei der Messe, dass die Franzosen an der Kasse sich ja geweigert haben, weil sie es auch nicht konnten, aber auch nicht wollten, Englisch zu sprechen. Mhm. Wie war es denn da kommunikativ? Kann jemand von euch Französisch?
Nee, wir können.
Oder können die Mitarbeiter, oder reden sie auch alle Mitarbeiter Englisch?
Tatsächlich im Elsass, wie gesagt, sehr viel Deutsch.
Ja, aber.
Weil, nee, du musst. Straßburg ist von der Grenze, oder vielmehr Straßburg liegt an der Grenze. Ja? Also sprich, du kannst von Straßburg nach Deutschland reinlaufen. Das heißt, überall in den größeren Orten ist ohnehin Touristenverkehr. Das heißt, du kommst da eher mit Deutsch durch die Gegend, als wenn du Englisch sprechen würdest.
Ach so.
Ja. Aber nochmal, tatsächlich schön fanden die es trotzdem häufig in den kleineren Orten dann trotzdem nicht auf Deutsch zu sprechen. Wobei auch das, ich glaube, da drüben 1-2 Erlebnisse das Gesamtbild. Weil insgesamt wurden wir schon auch, gab es überall eine gute Gastfreundschaft und ne, ist schon auch, also da, wo man halt wirklich auch als Restaurant irgendwo reingegangen ist, war das überhaupt kein Thema. Ich weiß, also nach dieser Wanderung da an der Frontlinie waren wir auch da auf so einer Hütte, wo dann auch busseweise die Touristen angekarrt wurden, aber das halt mehr französische Touristen auch. Da haben sie von dem gesamten Staff, den sie da beschäftigt haben, war dann einer dabei, der Deutsch konnte. Ja. Die andere konnte dann aber auch kein Englisch dafür, ja, sondern halt, ich weiß nicht, ob sie neben Französisch noch irgendwas anderes konnte, aber naja, auf jeden Fall, da sind wir halt mit Deutsch durchgekommen und ansonsten, ich sag mal, tatsächlich, wenn es jetzt darum ging, irgendwelche Karten zu lesen oder auch Speisekarten zu lesen, ging halt mit automatischen Übersetzungs-Apps eine Menge. Ja. Und
das ist schon crazy, ne? So handgeschriebene Aushängeschilder, wie gut Google die mit über Foto in Text übersetzen kann, das ist schon wirklich.
Ist erschreckend ein bisschen, ne? Aber funktioniert.
Warum ist das denn jetzt wieder erschreckend?
Ja, du kannst dich nicht verstecken vor Big Brother. Es ist schon, schon abgefahren. Nee, aber das ging. Also ich trotzdem. Alleine der Höflichkeit halber hilft es ungemein, natürlich die Standardphrasen auf Französisch, ne, guten Tag, auf Wiedersehen, danke und tschüss, einigermaßen drauf zu haben. Aber wir hatten es auch tatsächlich, ich glaube, das war in Colmar, da waren wir in einer Markthalle, wo die halt, ne, da haben wir auch irgendwie Wurst und Marmelade und einen Gugelhupf oder sowas mitgeholt. Da haben wir halt eine Verkäuferin angesprochen, die kann sein, dass sie im Stress war, aber wie gesagt, sich dann auf Deutsch oder Englisch einzulassen, da hatte die so gar keinen Bock drauf, hat dann ihren Sohn vorgeschickt und dann, das ging dann auch, ne? Aber keine Ahnung, wie gesagt, das können einzelne Menschen gewesen sein, aber ich hatte schon den Eindruck, wenn du Französisch könntest, würdest du da auf jeden Fall weiterkommen, sagen wir mal so. Hm. Ja. Aber ja, es ist eine schöne Reise, kann ich jedem auch nur empfehlen, da durchs Elsass zu streifen. Ist auf jeden Fall ziemlich nice und das nächste wäre dann wahrscheinlich Paris nochmal hinzufahren, das könnte ich mir auch nochmal vorstellen, aber auf der anderen Seite, viele Leute sind von Paris natürlich auch einfach enttäuscht, ne? Also das dann auch nicht so geil ist.
Ja, wollen es aber trotzdem alle mal gesehen haben. Ja.
Tatsächlich, eine Story habe ich noch, die hat weniger mit den Ortschaften selber zu tun, als mit meiner grandiosen Reisevorbereitung, weil tatsächlich zwei Tage vorher oder drei...
Zu wenig Buchsen eingepackt.
Drei, vier Tage vorher hat sich rausgestellt, dass wir mit meinem Auto fahren würden. Und ich habe dann so gegoogelt, wie man es halt so macht, ne? Wie du es von je auf kennst, dass man sich mit dem Reiseland auseinandersetzt. Was sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen? Ne? Was ist das Alkohollimit vielleicht auch, wenn man am nächsten Tag noch fahren möchte? Muss man alles mal gesehen haben, wie teuer sowas ist. Was kostet falsch parken? All solche Sachen halt. Und dann komme ich drauf, in Maut. Frankreich, bitte?
Maut.
Maut ist auch ein Thema, aber war jetzt kein Problem. Umweltplakette. In Deutschland, wenn du eine Umweltplakette an deinem Auto brauchst, was ja alle brauchen, gehst du zu deiner Werkstatt, zeigst deinen Fahrzeugschein vor und sagst hier, ich brauche Umweltplakette. Oder aber du gehst zum TÜV oder zum Straßenverkehrsamt, kriegst glaube ich auch. Auf jeden Fall, du bekommst eine Umweltplakette, wenn du eine brauchst, innerhalb von Stunden. In Frankreich kriegst du die Umweltplakette ausschließlich, wenn du dich bei der dafür zuständigen Behörde online anmeldest, was schon mal ein großes Plus ist, und das Ding dann online bestellst. Das wird dir dann nach Hause geschickt. Lieferzeit 10 Werktage.
Tja.
Eine Woche, nachdem wir wieder zu Hause waren, habe ich dieses Ding aus der Post rausgefischt. Ich meine, das kostet auch kaum Geld. Also lass es.
Aber hast du durchgezogen, oder was?
Ja, wir sind gefahren, ja, weil feststand, ja, natürlich fahren wir jetzt. Wir haben die Hotels gebucht, wir sind da jetzt unterwegs. Ich habe diese Plakette bezahlt und auch ein Zertifikat bekommen. Was natürlich nirgendwo gegolten hätte, ja, weil du musst es schon ankleben. Ich bin also die ganze Zeit da rumgefahren mit so ein bisschen Stift, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn wir jetzt angehalten werden, ja, worst case, wenn wir des Landes verwiesen oder so. das war schon.
Komme ich mit meinen Freunden aber wieder.
Ich meine, es war überhaupt null Stress, ne? Und tatsächlich, als du da reingefahren bist, der einzige Bereich, wo wirklich auch nochmal ausgeschildert war, dass zwingend erforderlich ist, dass du diese oder diese Plakette hast, war Straßburg. Und selbst da sind wir halt reingefahren und kein Problem. Ne? Also, ja.
Sind Umweltplaketten also auch ein großer Scam?
Nee, definitiv nicht. Und da jetzt mal Hut ab. Also neben der Tatsache, dass sie halt 12 Tage dafür brauchen, die Tatsache, dass du ein offizielles Dokument online dort bestellen kannst. Einfach nur letztlich mit deiner Fahrzeugnummer und ne, das gäbe es in Deutschland nicht, sagen wir es mal so. Nee. Ne? Also hier musst du aber mindestens zweimal Durchschlag 3 Wochen vorher beantragt. Wobei, nochmal, es ist Auto in Deutschland, von daher hat das nochmal andere Prioritäten.
Ja.
Aber ganz ehrlich, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, gebe ich zu. Ja. Nee, aber wie gesagt, hat Spaß gemacht. Fahrt alle nach Frankreich. Unser bester Freund in Europa. Ist super. Ja, ist doch so. Wir sind, ne? Deutschland, Frankreich, ein Herz, eine Seele. Super. Und Österreich ist auch schön.
Dann endet's auch. Ja, ich habe die EU verlassen für ein paar Tage.
Ja, ich hörte davon.
Ich war ja 4 Tage in London.
Mhm.
Also der Themenwechsel klingt jetzt sehr hart, aber du warst ja jetzt fertig, ne?
Ja, ich bin fertig. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
Aber cool. Also so ein Roadtrip habe ich ja noch nie gemacht.
Ja.
Als Beifahrer kann ich es mir vorstellen. Nein, aber habe ich tatsächlich einfach noch nie gemacht.
Ja, als Fahrer war anstrengend, aber...
Habt euch nicht abgewechselt beim Fahren?
Heiko hat es angeboten, aber meistens habe ich mir gedacht, ja komm, ne? Also ich...
Auto, meine Höhle.
Ja, so nach dem Motto, aber nee, ich fahre ja auch eigentlich ganz gerne, ist ja okay. Ne? Und ehrlich gesagt, das tatsächlich nochmal als...
Habt ihr einen guten Musikgeschmack gefunden?
Ich glaube, wir haben gar nicht so viel Musik gehört beim Fahren. Weil es halt immer auch irgendwas zu bequatschen oder zu sehen gab. Also war schon okay. Aber tatsächlich, ich kann jetzt Kreisverkehr fahren in Frankreich.
Achso, ich dachte, du kannst freihändig fahren, weil du gerade so gemacht hast.
Ja, mit dem Pimmel fahren.
Weiß ich nicht.
Nee, Kreisverkehr fahren in Frankreich muss man sich nämlich erst dran gewöhnen. Das ist anders als in Deutschland. Erstens, die Kreisverkehre sind in der Regel zweispurig. Zweitens, du fährst in den Kreisverkehr rein und ballerst so schnell, wie du kannst, zu deiner Ausfahrt. Aber du lässt den Blinker links, also dass du in den Kreisverkehr reinblinkst, solange du nicht ausfährst.
Mein Gott.
Ja. Und erst wenn du rausfährst, dann vielleicht blinkst du rechts oder du ballerst einfach nur geradeaus rein. Aber auf jeden Fall, du fährst so schnell, wie du nur kannst. Da rein und wieder raus. Und tatsächlich, es ist zweispurig, aber jeder fährt halt so mittig und so breit, wie er nur will. Aber es funktioniert. Es funktioniert.
Ja, der Sechsspurige funktioniert ja auch, ne?
Ja, ganz genau. Man darf halt keine Angst haben, Dellen zu kriegen. Der Rest ist okay.
Boah, ich muss ja, wenn ich nach Hause komme, nach Köln, muss ich ja auch immer durch so einen zweispurigen Kreisverkehr. Mhm. Der ist sogar teilweise dreispurig, da geht auch 48 Dinger von ab. Ja. Wenn du da willst, ne? Mhm. Und eine gute Versicherung hast und der Restwert deines Autos nicht mehr so hoch ist, kannst du dir da jeden Tag auf legalem Weg kannst du dich einfach anfahren lassen. Wirklich jeden Tag ich, wenn ich wollte, mein Auto zerstören lassen, um die Kohle abzugreifen. Stark. Ist jetzt meistens kein guter Deal, aber würde funktionieren. Inklusive, dass mir mein Polizeiwagen fast reingefahren ist und ich den dann gesagt habe, weil da war ich halt, ich bin ja jetzt halt an die Strecke jeden Tag gefahren.
Ja.
Habe ich Fenster runtergemacht, meinte so, na, das ist hier meine Spur, guck mal da, ja. Du darfst hier gar nicht rüber. Mhm. Da hat sich auch entschuldigt.
Nein, wenigstens das.
Aber
wenigstens
war knapp, das. War wirklich knapp, wo ich dachte so, okay, ich wollte ja, aber schon mit dem Gedanken mal gespielt damals und dachte mir, nee, mit euch jetzt nicht, das verliere ich. Aber ich wäre eigentlich im Recht gewesen. Jetzt haben die echt kurz, bevor ich da wegziehe, das nochmal geändert. Das ist jetzt auch für mich ein bisschen verwirrend, weil meine Ursprungsroute, so habe ja so einen schnellen Weg da gefunden, der geht nicht mehr. Jetzt muss ich immer dran denken, eine weiter rechts, sonst wird es eng für mich.
Scheiße.
Und es wurde schon, also jetzt war ich viermal der Idiot. Also.
Ich sag mal so, mit zweispurigen Kreisverkehren oder noch mehrspurigen, das kann Deutschland nicht. Das macht
nein,
nicht.
Wir scheitern beim Reißverschlussverfahren. Also von daher. Ja, ja, ist das so.
Stimmt, ja, hast du recht. So, du warst außerhalb der EU. Da gibt es auch Kreisverkehre.
Ja, die haben wir nicht gesehen, wir waren ja ohne Auto da. Ich war in London beim Wrestling.
Yeah.
Und zwar bei der größten jemals stattgefundenen Wrestling-Veranstaltung, gemessen an den Paid-Zuschauern, die es jemals gab. Es waren nämlich 82.000 Menschen da im Wembley Stadium. Und,
Jesus.
Ja, und es war ein krasses Erlebnis. Also es war wirklich, also allein das Wembley Stadium, das ist ja halt, das ist einfach ein eigener Stadtteil, ne? Dieses Stadion an sich ist einfach so unfassbar gigantisch groß. Und du läufst da auf so einer großen Straße zu, das Ding geht dann vor dir auf und denkst dir so, okay, nichts gegen das Ruhrstadion oder selbst andere Fußballstadien, die ich schon besucht habe, die jetzt auch nicht so das Fassungsvermögen haben, ist mir bewusst. Aber diese Imposanz, die dieses Ding hat, da kommt auch die Allianz Arena nicht mit, da kommt aber auch die Verdienst Arena nicht mit, das ist einfach so, wow.
Ja, vor allen Dingen, weil das Ding, ich bin nicht sicher, aber das alte Wembley Stadion war nur ein Viertel davon oder sowas, ne?
Kann gut sein, aber so, ich habe mal, also im Internet stand irgendwas von über 600 Gastronomieangebote drumherum. Die haben auch der Einlass komplett automatisiert, wirklich, da sind ganz so kleine Einschleusen sind da. Aber an jeder Seite 16, 20, 24 Stück, also massenweise Eingänge. Ich weiß nicht, ob du mal, die heißt ja jetzt nicht mehr, heißt sie jetzt Rudolf Weber Arena, die Köpi Arena in Oberhausen, heißt ja jetzt irgendwie so. Wenn du da mal rein warst, die haben ja quasi nur einen Eingang vorne. Und alle müssen sich durch eine Tür quasi quetschen und du stehst da einfach 4 Stunden rum und denkst dir so, ja, das wird hier nie was.
Ja.
Wembley Stadium ist in 20 Minuten sowohl voll als auch leer. Das ist wirklich so krass gewesen. Wir waren wirklich als einer der ersten zufällig halt drin, gehen halt zu unseren Plätzen, geguckt, wo wir sitzen, denken uns, cool, anfangs. Und dann kurz raus, einmal Pipi machen, einmal Getränk holen, wieder rein, denkst du so, was ist denn hier passiert? 40.000 Leute drin, ne? Also ich, das war so, das ging alles so, das ging so schnell, da war nichts mit Schlange, gar nichts. Die haben komplett um das ganze Stadion herum, sind Imbissbuden einfach. Also die verkaufen zwar nur zwei Arten von Essen und halt die Getränke.
Fisch und Chips.
Ja. Nein, es gab tatsächlich Pommes mit Falafel und Pommes mit Chicken Dippers quasi.
Okay,
nice. Also die zwei Speisen gab es dann nur, da gab es noch so kleine Stände noch nebenbei. Was ein bisschen schwach war, war Bier, haben so Dosen aufgemacht und die in Gläser, in den Becher geschüttet. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können, aber okay.
Ja, es wirkt albern.
Ja, also keine Zapfanlage dabei, aber
wobei haben sie mit Sicherheit aber vielleicht irgendwelche Lizenzsachen, weswegen sie es da nicht durften.
Ja, kann da sein. Ja. Aber auf jeden Fall ist die Wrestling-Veranstaltung an sich war halt vom Fernseher gigantisch, aber wie es halt immer so ist bei Sachen, weil das war ja das Besondere, es war halt keine House-Show, wie sie sonst heißen, also die halt nur fürs Publikum sind, das war halt fürs Fernsehen. Das heißt, Leute haben in Amerika und auf der ganzen Welt dafür bezahlt, das zu sehen. So ein Live-Pay-Per-View, das war schon immer so ein Traum, da mal bei gewesen zu sein. Und ja, wir hatten eigentlich sehr, sehr teure Karten und auch sehr eigentlich so VIP-Karten hießen die, weil man so in so einem Presale die bekommen hat von Fight TV.
Aber du hast jetzt nicht irgendwie Backstage-Bereich
Greet oder so. Eigentlich sehr, sehr gute Karten gegenüber vom Entrance und so, ja. Was wir aber nicht wussten, was ja keiner wusste. Riesengroßer, fetter Kamerakran direkt an der Ringseite, auf die wir geguckt haben.
Ja gut, sie ist positiv. So hast du wenigstens die Show in Kameraperspektive auch gesehen, oder nicht?
Nein.
Du hast sie gar
das
nicht gesehen.
Das war nur eine Schwenkkamera für vielleicht 10 Einstellungen vielleicht, aber die fuhr die ganze Zeit rum. Mhm. Die Hauptcam war quasi links. Also wir haben auch noch dann, wenn wir oben auf den Bildschirm geguckt haben, war es nicht 1:1 das, was wir quasi gesehen haben. Es war ein bisschen verwirrend. Aber an sich war die Show gigantisch. Die Leute sind abgegangen wie Sau, aber auch da wieder, Stadion ist halt sehr groß.
Ja.
Und die 82.000 Leute sind halt eigentlich so im größten Teil ja die Leute, die auf den Rängen sitzen. Du hast natürlich auch einen Innenraum in der Größe eines doppelten Fußballfeldes gefühlt.
Ja,
und da müsste natürlich auch sehr viel freigelassen werden aus Sicherheitsgründen. Dementsprechend sind da auch große Leerflächen und dadurch kann dann auch so Sound sich nicht so entwickeln. Deswegen war es gar nicht so laut da, wo wir saßen.
Ja.
Weil in unserem Block auch keine Stimmung aufkam, das war ein bisschen scheiße. Von diesen ganzen negativen Eindrücken hat man sich da ein bisschen runterziehen lassen, wobei ich das schon einfach nur geflasht war. Also dieses Stadion war voll ausverkauft zu sehen mit Wrestling-Fans, einfach nur crazy. War eine geile Show, so viele alte Leute, vielleicht ein paar Leute kennen vielleicht noch Sting. Der Mann ist mittlerweile 64.
Sting habe ich original in der Rudolf Weber Arena gesehen.
Genau, und der war halt, der hat da halt auch noch gekämpft. Ne? Da noch ein paar Leute, die man noch vielleicht kennt von früher, so Christian war da. Double J, Jeff Jarrett war da, Big Show war da, nur mal ein paar so Altlegenden aufzuzählen, die man vielleicht noch kennt, auch wenn man die ganze neue Entwicklung, da ist ja eine andere Liga als diese WWE, das ist ja die AEW. Deswegen, das war halt schon crazy. Und was aber so ein paar Geschichten, die wir da so erlebt haben. Eins der nervigsten Sachen war wirklich auf dem Hinflug. Da saßen wir in einer Reihe, so weit, so gut, und hinter uns saßen drei Wrestling-Fans.
Okay.
Zwei davon kannten sich, einen haben die da quasi getroffen, haben sich die ganze Zeit unterhalten. Es war mir noch nie so unangenehm, Wrestling-Fan zu sein wie da. Die haben sich gegenseitig quasi so deutsche Wrestling-News-Seiten, also ich lese immer eine, haben sie eigentlich immer nur vorgelesen, gegenseitig gefühlt und haben dann, wollten dann so quasi flexen, was sie alles wissen.
Mhm.
Und wir sitzen dann nur und denken uns so, Alter, für Idioten. Ne? Und die ganze, das ging über eine Stunde 40, weil wir hatten noch Verspätungen in der Luft, wir konnten nicht sofort landen. Die haben einen Kokolores erzählt, ne? wie oft ich einfach mit dem
Kopf... Hatten sie wenigstens recht mit dem, was sie sagen?
Nein, das war völliges Schwachsinnsgerede. Oh, und da war irgend so ein Typ dabei, der eine japanische Freundin hat und deswegen da Familie hat und konnte für ganz wenig Geld auch immer zum Wrestling nach Japan reisen und wurde dann von den anderen beiden total angehimmelt. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, nur so Mist erzählt, dann das Beste war, der Typ war vielleicht 1,40 groß gefühlt, hat halt irgendwann mal sowas gesagt, ach, weißt du, die Wrestler sind ja alles nur so Luftpumpen. Den einzigen, vor dem ich Angst hätte im Backstage-Bereich, wäre Brock Lesnar.
Ich meine, zu Recht, aber wäre es sicherlich nicht der Einzige. Ja?
Nein, jeder, selbst der Ringrichter würde ihn totschlagen.
Ja, natürlich, klar.
Das war eine, also da kam nur eine Scheiße raus die ganze Zeit. Mhm. Und wir schon gedacht, boah, hoffentlich sind wir nicht bei so vielen deutschen Wrestling-Fans. Also mal ganz im Ernst, ey. Es ist so schlimm gewesen, was die für einen Mist erzählt haben. Und auch so man nennt ja immer so Wrestling-Fans, die glauben, dass es echt ist, nennt man immer so Marx.
Ja.
Und das ist ja genauso, war ein Gelaber, wo du denkst, so, was ist denn mit euch?
Ja, das ist halt so der Spiegel, der einem vorgehalten wird, hoffentlich bin ich nicht so.
Genau, weil, ja. Aber dafür ist es halt auch so, ganz ehrlich, wann erzähle ich dir was vom Wrestling? Also ich würde ja Leuten
jetzt also, nicht, wenn wir jetzt mal einen
jetzt erzähl's
KI-Tool ja über unseren Podcast überlaufen lassen, frage ich mich, was häufiger erwähnt wird, du mit Wrestling oder ich mit Star Trek?
Da gewinnst du mit Star Trek locker.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Aber ich erzähle dir jetzt keine Insights, sondern Sachen, also irgendwelche Gerüchte, Küchen ja. Und angebliche Verwirrungen oder die haben auch sich über Matchpaarungen aufgeregt. So, der wird ihn doch niemals herausfordern. Du denkst, Junge, das ist ein Drehbuch, du Affe. Das, die ganze Zeit kam nur ja. So ein Mist. Und dann haben die auch immer irgendwie, die können halt, also früher war ja Wrestling so, wenn du nur im Fernsehen geguckt hast, hast du nur das im Fernsehen gesehen.
Ja.
Heute hast du aber Social Media. Das heißt, du siehst die auch alle nochmal, wie jetzt zum Beispiel so ein Schauspieler, den man heute, also wenn man so erklärt, du siehst jetzt einen Schauspieler wie Sylvester Stallone, ist eine gute Sache. Du siehst ihn als Schauspieler und du siehst ihn in einer Trash- oder in einer Live-Doku mit seiner Familie.
Ja.
Das sind ja immer verschiedene Charaktere.
Natürlich.
Er ist ein Charakter in seiner Filme und Serien und er ist der wahre Mensch. Das sind zwei Charaktere.
Ja.
Das kriegen wir nicht auf die Kette. Wenn jetzt so ein Typ, der einen Bösen spielt im Wrestling, bei der Charity-Veranstaltung für Kinder ist.
Ja.
Sagen sie, kann er doch nicht machen, der mag doch keine Kinder. Das kriegen die nicht in ihren Kopf. Das, was ich ja so abfeiere, seitdem das möglich ist, dass man das so ein bisschen mitkriegt, warum was Halbes ist, wer verkauft am meisten Merchandising, warum werden gewisse Sachen so gemacht, wie sie sind. Die Sachen, die ich ja jetzt als Erwachsener in Anführungsstrichen spannend finde, spannender manchmal als das, was vor der Kamera passiert, kriegen die nicht in ihrem Kopf verwickelt. Die können da nicht unterscheiden. Und dadurch kannst du dir vielleicht vorstellen, was für ein Schwachsinn aus diesen Mündern kam. Und zwar 1:40. Und Olli und ich saßen da nur wirklich mit den Köpfen und wir haben so häufig so extra laut so, boah, so wirklich so. Und, wirklich so, ja. Und vor uns haben die das auch irgendwie so auch mitbekommen. Die mussten halt, die fanden das halt super witzig. Die haben hinten Scheiße gehört. Wie wir verzweifelt sind. Die mussten nur lachen, weil einfach so schlimm war, was die gesagt haben. Und dann war die größte Angst, boah, wenn die bei uns im Hotel sind, wir buchen um. Wir buchen um, weil beim Frühstück habe ich gar keinen Bock drauf.
Seid ihr am Tag des Events angereist?
Nein,
oder?
Natürlich nicht. Nee, wir sind am Samstag angereist. Samstagmorgen um 7 Uhr ging der Flieger. Da waren wir um 11 Uhr ungefähr im Hotel. Und da war auch, da sind wir ein bisschen rumgelaufen da. Da war halt ganz cool. Es war noch London, aber ein bisschen außerhalb. Da war so ein kleines Städtchen mit einer coolen Einkaufsstraße und ein paar coole Läden sogar tatsächlich. Ja. Wir waren bei einem hawaiianischen Restaurant Mittagessen. Die haben immer damit geworben, alles ein bisschen schärfer war, war aber noch eine ganz angenehme Schärfe. Die hatten aber vor allem hatten die einen, ja, da musste ich auch gestehen, Moment. Ach ja, da stand auf der Karte ganz groß die Zahlenkombination 241.
Ja.
Da hat ein bisschen gedauert. 2-4-1.
Ah, okay.
Musste man halt immer, also hat man, da war aber der Deal, wenn du halt jetzt, ich habe mir zum Beispiel Espresso Martini bestellt, aber du kriegst die zwei immer sofort. Fair. Damit man die natürlich auch schnell trinkt und neue bestellt.
Naja.
Und da habe ich mich dann aber schön so gegen 13 Uhr da ein bisschen bearbeitet mit ein paar Cocktails. Und da sind wir noch in London City noch kurz gefahren, haben uns noch ein paar Sachen angeguckt und dann wieder zurück und dann der Tag Samstag stand halt im Zeichen der Veranstaltung. Da war der zweite Fail bei die Karten, VIP Pre-Sale Fight TV und da gab es noch einen VIP Pre-Sale für ein Fan-Event.
Ja.
Deshalb, wir haben die Karten ja so ein Dreivierteljahr vorher gebucht, haben wir mitgemacht, kostete auch nur $17. War jetzt nichts.
Das Fan-Event.
17
jetzt.
Pfund, dieses Fan-Event.
Ja, okay.
Man wusste aber bis vor einer Woche nicht, was uns da erwartet. Eine Woche vor Event wusste man nicht. Und dann kam irgendwann die E-Mail, ja, ihr dürft da exklusiv schon Merchandising kaufen, ihr dürft essen, trinken und es ist ein DJ da.
Okay.
Ich sag mal so, wir haben
das... Klingt jetzt noch nicht so umwerfend.
Genau, wir haben aber genau das bekommen, was da stand. Ja. Es war keiner da, es waren keine Interviews, es war keine Autogramme, es war nichts Besonderes, es war einfach nur eine überdachte Halle, wo sich vor allem Engländer oder überhaupt Leute sich aber von 13 bis 17 Uhr einfach hart besaufen konnten im Sitzen. wir jetzt nicht gemacht, weil die zwei, mit denen ich ja mitgefahren bin, die sind ja nicht ganz so im Drink-Game drin wie ich. Ja. Ich habe da auch da ein bisschen auf die Bremse gedrückt, weil ich aber auch dachte, ich werde das Event ja auch sehen. Also ich habe mich da jetzt nicht weggemacht. Aber wirklich, dieses Fan-Event, einen Tag vorher war ein Fan-Event, das haben wir wegen dem Flug aber nicht, hätten wir es zeitlich nicht geschafft, mit der Verspätung sowieso nicht. Da waren sie alle so, Autogrammstunde und bla bla bla, kostete $37 auch, Pfund.
Wobei, jedes Autogramm kostet ja nochmal 10
Euro. Da jetzt nicht, die sind einfach rumgelaufen, kurz Fotos mit denen machen. Ah, okay. Da waren sogar zwei, drei Leute dabei, mit denen hätten wir auch Fotos gemacht.
Ja.
Also haben wir gar keinen getroffen. Aber dann waren wir dann irgendwann in der Halle da und das war halt schon, also dieses Event, das war so riesig, aber wie immer bei allen Sachen, deswegen ist halt wieder das Negative an einem Pay-Per-View, es ist ja immer erstmal TV-Zuschauer first, ne? Es geht immer nur um die TV-Zuschauer, um dich als Publikum geht's nicht.
Ja.
Du musst die Stimmung machen, du musst dann gucken, dass du da deinen Spaß hast und dann siehst du es halt live, aber du siehst halt auch nur in so einer Riesenhalle so einen kleinen Wrestling-Ring mit so kleinen Menschen drin, ne? Das weiß man ja auch alles, man fährt ja auch primär wegen der Stimmung hin, auch drumherum und so. Keine Frage, ne? Die Show guckt man sich halt 80% auf dem Bildschirm an, wie zu Hause auch. Und dafür gibt man dann 1.000 Euro aus. Also nicht ganz, aber ungefähr, glaube ich. Weil so 600, 700 Euro, glaube ich, der Trip gekostet mit allem drum und dran. War aber trotzdem irgendwie geil. Also hat schon Spaß gemacht. Ich will nächstes Jahr, weil die haben am Ende angekündigt, ich mache nächstes Jahr nochmal. Da will ich auch nochmal hin. Weiß jetzt aber auch, wo ich dann sitzen möchte, weil jetzt weiß ich ja den Aufbau.
Ja.
Weil die haben da schon gut rausgehauen. Also muss ja auch machen. Und vor allem im zweiten Jahr wird es ja viel schwieriger, weil jetzt sind ja auch viele neugierige Once-in-a-Lifetime-Leute hingefahren, so wie bei mir also auch geplant war. Aber weil es jetzt nicht ganz optimal gelaufen ist, alles dachte ich mir, komm, nochmal einmal.
Ja, ich weiß nicht, ich bin halt bei sowas auch eigentlich im Team, ja, einmal kann man es machen.
Das war halt sehr ungünstig, ne? Wenn man jetzt wirklich weiß, wenn ich jetzt die Tickets da wirklich kriege, wo ich sie gerne hätte, dann fahre ich nochmal. Wenn ich die Tickets da nicht kriege, wo ich sie gerne hätte, fahre ich halt nicht. Also
ja,
ich will halt hart auf der, also wenn von links gefilmt wird, will ich auf der gegenüberliegenden Seite, die ganze Zeit im Fernsehen ist quasi, da will ich stehen, nicht weil ich im Fernsehen bin, sondern weil alles, was die Leute ja machen.
Mit einem John 316 Poster.
Genau, aber weil alles, was die Leute halt im Ring machen, machen sie ja so, dass das TV-Publikum das ja auf jeden Fall sieht.
Ja.
Dementsprechend ist da einfach die geilste Seite.
Ja, hast du schon mal erklärt.
Und
ja,
die Referenz, also die Begründung, warum wir da gesessen haben, wo wir gesessen haben, war dann halt schon so, weil die Leute da flippen auch mega aus. Und da dachten wir, wenn die alle Schilder hochhalten und so, sehen wir halt nicht gut. Und da war eigentlich eine sichere Bank. Mhm. Aber das ist dieser fette Kamerakran. War auch ganz witzig, ganz am Anfang auch alle immer so, wenn die Kamera kam, der ganze Block war buh, und schieb es weg, bau es ab und solche Sachen. Aber ja, wie gesagt, das interessiert dich einen Scheißdreck.
Ja, natürlich.
Ja, dann sind wir halt zurück ins Hotel und den Montag haben wir halt komplett Sightseeing gemacht, Buckingham Palace, London Eye.
Ach, wirklich? Okay.
Big Ben, einmal durch die ganze Stadt gelaufen, bisschen Bus gefahren, bisschen U-Bahn gefahren, ein paar Sachen angeguckt, was wir halt noch geschafft haben so am letzten Tag.
Was war das Highlight? Also was waren so am geilsten?
Ich finde erstmal London an sich unfassbar spannend.
Ja.
Wenn du mit der U-Bahn fährst, hast du gerade in London hast du halt immer so eine, so wie wir hier die Kulturlinie 107 in Essen, hast du quasi die ganzen Dinger, die man so besichtigen kann und du erkennst, also du kennst jede Station.
Ja, klar.
Ich war noch nie da, du kennst aufgrund von Fußball, von Serien, von allem Möglichen, was man so weiß, aber du kennst jede Station und du willst eigentlich überall aussteigen, das haben wir halt nicht geschafft.
Ja.
Nur ich würde halt beim nächsten Mal, also ohne Wrestling, dann mal 4-5 Tage, dann du kannst ja auch bei, hast du Ted Lasso gesehen?
Ja.
Du kannst da
war die, kein Fan, aber ja.
Also du kannst da in die Bar gehen, wo dort gedreht worden ist. Da gibt's, das ist wirklich bekannt, du kannst da hingehen. Du kannst ja in London, hast du glaube ich 5 Erstligistenvereine, wo du die Stadien gucken kannst. Du kannst in die Museen gehen, Chelsea, Arsenal, ne, und was alles da noch ist. Die ganze Innenstadt noch mal so ein bisschen durchlaufen. Du kannst auch mal in die geheimen Sachen reingehen, die nicht Innenstadt sind. So ein paar Gässchen und geile Läden etc. sehen.
Eigentlich müsste man noch mal zwingend ins British Museum gehen, bevor die in UK auch mit der Provenienz irgendwann anfangen und das Ganze weggeben.
Ja, ich fand Buckingham Palace fand ich nicht so beeindruckend, wie man so aus dem Fernsehen kennt, muss ich ehrlich sagen. Nicht. Fand ihn ein bisschen klein. Nein, aber fand ich, war
Dreizimmerwohnung halt, ne?
War sehr imposant, auch wenn man einmal so drum rumgelaufen ist durch Zufall. Ich fand den Big Ben echt schön, muss ich sagen. Ich fand den echt schon ganz nett. Aber ansonsten, ja, mehr haben wir nicht geguckt, ne? London Eye nur gesehen von Weitem, ein bisschen einmal über die Themse gelaufen und dann war es das auch. Aber war halt schon irgendwie cool. Weil ist auch alles mega fußläufig. Du kannst da wunderbar Sightseeing machen, wie ich es eigentlich gerne mache. Laufen, 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 essen, trinken, laufen, laufen, laufen. Ne? Also ich will jetzt nicht auf den Big Ben hoch oder sowas. Ja. Also wenn ich länger da bin, vielleicht mal. Aber ist halt schon eine geile Stadt auch, ne? Und was halt crazy ist, so Kleinscheiß, Du kannst halt jeden Fuck mit der Karte bezahlen. Ja. Selbst der Straßenmusiker in der U-Bahn hatte so ein Sum-Up-Gerät und statt drauf, wenn du dran sitzt, pinst, dann gibst du mir 2 Pfund.
Das ist cool.
Hängst du dran, gibst du ihm 2 Pfund. Selbst der ist digital. Cool. Ja. Du kannst einen Kiosk, ein kleiner Kackwagen, der hat da so ein Gerät, zahlst du jeden Scheiß, den Coda für 1,20 Pfund, kein Problem, kannst du bezahlen.
Ja. Hat Deutschland halt aus Gründen keinen Bock drauf.
Ne? Und ich bin halt, und ich dachte halt so, ein bisschen Bargeld brauchst du haben, habe irgendwie 200 Pfund geholt, ich habe noch 95 zu Hause.
Ja, gut.
Und die 95, die ich ausgegeben habe, die habe ich ausgegeben, weil ich einfach Geld loswerden wollte.
Mhm.
Also weil ich es nicht umtauschen wollte. Aber die haben auch alle geguckt, welchen Bargeld bezahlt habe, welcher Teufel wäre.
Ah, in Deutschland.
Und ich habe mich auch selber dreckig gefühlt damit. Also muss man wirklich sagen.
Ja, weil es halt so unnötig ist, ne? Also ich kann das schon verstehen, warum das geil ist. Und ich tatsächlich, ich habe mich vor 2-3 Tagen das erste Mal dabei ertappt, dass ich aus der Wohnung raus bin und ich bin nur zu meiner Mutter gefahren. Ja? Also meine Schwester war noch da, keine Ahnung, Familienwochenende halt. Ich bin nur aus der Wohnung raus und habe mich dabei ertappt, ich habe kein Portemonnaie dabei, aber ich habe jetzt halt Bezahl-App auf dem Handy drauf. Das war das erste Mal, dass ich nicht umgedreht bin, nochmal zurück
in die Wohnung. Ja, kommst du da schon aber nicht weit mit.
Ja?
Also.
Geht. Wo kaufe ich denn irgendwas für einen täglichen halt Bedarf, noch, wo du nicht mit Karte zahlen kannst und dann mit
Ja, täglicher Bedarf, ja. Aber wie viel Gastros, Kartenzahlung
Gastro ist schon teilweise
Du bist auch kaputt.
Ja, genau. Ja, ist ja in Deutschland einfach nur Schwarzgeld.
Machen vor, ne? Das war jetzt die Anspielung darauf.
Ja.
Und dann kam aber halt der Downer noch von dem Trip und zwar sind wir dann irgendwann, wir hatten den geilen Plan, wir waren in der Innenstadt fertig.
Ja.
Auf dem Weg zum Flughafen, da hatten wir schon unser Gepäck abgelegt, wollten wir irgendwo aussteigen, einfach blind und gucken, wo wir da noch was essen und dann fahren wir weiter zum Flughafen. Geiler Plan. Ein bisschen raus aus dem Getummel, irgendwas Süßes finden, wo wir was essen und fahren weiter, fliegen nach Hause, alles safe. Wir in die U-Bahn gestiegen, steigen, wollen gerade raus, weil wir gerade, wenn wir wieder unter freiem Himmel sind, also Handy empfangen, kriegen wir drei eine SMS, Flug annulliert.
Okay.
Und wir so, was denn jetzt?
Ja.
Also nicht ausgestiegen zum Flughafen und da war ja dieses dieser Systemausfall, also der
habe ich nichts von mitbekommen.
Das Gerät, was digital die Reisepläne schreibt, ist kaputt gegangen und das musst du dann manuell machen, da kommst du halt nicht hinterher, sind über 500 Flüge alleine in London ausgefallen.
Shit.
Okay. Dann standen wir da am Flughafen mit allen Leuten zusammen, ne? Was machen wir jetzt, was ist hier los, was ist los? Eurowings hat irgendwann geschrieben hier von wegen, hier neuer Flug morgen früh um 9.30 Uhr. Wie gesagt, ja und jetzt? Am Scheiter gegangen, haben die gesagt, bis zu 3 Sterne könnt ihr euch buchen, kriegt ihr zurück, morgen geht's nach Hause. Ja, 500 Flüge sind ausgefallen. Kannst du dir vorstellen, wie viele 3-Sterne-Hotels es noch gab? Gar keins. Aber wirklich 0, gar nichts. Dann über Airbnb einen Anbieter gefunden. Das waren mit Taxi 25 Minuten Fahrt. Haben gesagt, okay, das ist günstiger als ein 3-Sterne-Hotel, kriegen wir schon irgendwie wieder, passt.
Ja.
Sind wir dann dahin. Aber auch alles mega stressig, ne? Erstmal was finden und dann war noch geil, da habe ich einen gefunden, bucht das ganz schnell, will dann die Wegbeschreibung aufmachen, dann war Google irgendwie auch ein bisschen überlastet, hat plötzlich gezeigt, das sind 70 Kilometer.
Okay.
Ich direkt wieder storniert, in der Sekunde hat der aber angenommen. Stornierung war dann nicht mehr möglich, weil welcher Tag, aber ich habe es dann storniert. Und da habe ich dann geschrieben, ey, ich buche jetzt nochmal, kriege das Geld wieder. Er sagt so, ja, kein Problem, machen wir auf jeden Fall. Musst du aber mit Airbnb klären und so. Airbnb übrigens, keine Werbung, aber Top-Kundenservice, überragender Kundenservice. Wirklich, den kurz 3-4 Zeilen geschrieben, die sagt, können wir sie mal kurz anrufen? Ich so, ja, glaube gerne. Den nochmal erklärt und hat gesagt, sorry, Systemausfall. Aber ich habe alles abgeklärt mit dem Gastgeber, der sagt auch, klar, der war nur eine Nacht da, gib dem mal Geld zurück. Die haben sofort zurücküberwiesen.
Stark.
Also ich sofort. Ne? Der Typ hat aber auch gesagt, klar, machen wir, alles gut. Den haben wir gar nicht gesehen. Der hat alles auch digital, der hat so eine Anleitung geschrieben, wie mir das Haus kam. Das war richtig geil. Das war so ein Gartenhaus hinter seinem Haus.
Nice.
Da haben wir eigentlich noch einen ganz netten Abend gehabt. Waren jetzt alle natürlich mega durch und wussten auch, wir müssen um 3 Uhr wieder raus. Weil die Empfehlung war halt so um 6 Uhr spätestens 3 Stunden vorher am Flughafen sein. Und dann fertig machen, Uber finden nachts um 3. Dachten wir uns auch, stellen wir mal lieber ein bisschen eher auf. War schon crazy, haben uns aber zu essen noch bestellt, haben da einfach noch eine gemütliche 1-2 Stunden aber gehabt. Okay, ich war ein bisschen scheiße, weil es einfach zu eng war. Also war 3 Zimmer, für 3 Leute war einfach nichts. Ich habe auf so einer Ledercouch geschlafen, war einfach nur grässlich. Dann zum Flughafen.
Da ist man irgendwie zu alt für.
Dann haben wir morgens zum Flughafen Uber in 5 Minuten gefunden und der war da. Und das war halt außerhalb von London, diese 25 Minuten, nicht mal 15 Minuten war das, glaube ich, nur mit dem Auto. Ja. War halt ganz leicht außerhalb von London sogar, aber der Uber-Fahrer war sofort da, super günstig übrigens, Uber. Und der Typ, der am Vortag uns gefahren hat, hat uns, glaube ich, krass verarscht. Aber gut, wir haben fast 10 Pfund weniger bezahlt für Rückfahrt. Also statt 27 Pfund, 17 Pfund. Das fand ich schon crazy. Und es kam aber uns
ist das
auch,
bei Uber nicht auch auslastungsabhängig?
Nee, es kam uns auch einfach, wir waren in 5 Minuten am Flughafen. Und wir sind definitiv auf dem Rückweg bei freier Fahrt viel weit, wir sind ganz woanders angefahren. Ja. Ist auch egal, vielleicht war es auch einfach nicht anders erreichbar, ist auch egal. Auf jeden Fall, dann hat auch alles problemlos eigentlich geklappt, dass wir noch zurückfahren konnten, aber ey, wir waren einfach durch. Mhm. Ne? Also, und dann habe ich halt mit Eurowings versucht zu schreiben, das ist auch nicht so einfach, jetzt sein Geld wieder zu kriegen, aber ich habe ja jetzt einen Anwalt, ne?
Ja, Mann, ey. Also das ist eigentlich stehe ich ja auf solche, solche Stories, wo man, ne, wo es nicht gerade den Weg nach Hause gibt, sondern man halt irgendwie
aber nicht gestrandet, ne, am Flughafen, Alter.
Also gestrandet am Flughafen, gebe ich zu, hätte ich auch keinen Bock drauf.
In London. Ne? Also jetzt nicht irgendwie in Berlin oder was, eine Nacht länger bleiben, irgendwo einquartieren, alles gut, aber jetzt in London City, weil alles ausgebucht ist, bei 500
Flügen.
Ja gut,
Flügen, weil alles ausgebucht ist. Ja,
ja, sonst, klar, hätte man nochmal, war jetzt auch schon dann irgendwie 20 Uhr oder was, ne, das hat halt ewig gedauert, bis wir da mal an so einen Schalter kamen, keiner konnte uns was sagen, dann hieß plötzlich, ja, es gibt gerade Gerüchte, dass wir erst Donnerstag wieder nach Hause fliegen können, also statt Montag, Donnerstag,
ja,
wo wir auch dachten, okay, was machen wir dann? Ja. Also bei mir ist es noch recht egal. Ich verschiebe 3, 4 Termine, drauf geschissen. Die beiden sind angestellt, ne? Das ist dann ein bisschen was anderes. Auch wenn es halt eine Notlage ist.
War schön
ist.
In London, ne? Ja, ha? Verstehe. War schön in London, oder? Ja, super.
Ja.
Du bist gefeuert.
Ja. Was ist los? Naja, die haben halt stark auch so ein bisschen gedacht, wo ich kenne das halt nicht. Ich war halt in meinem Leben ja nie richtig angestellt. Mhm. Aber das ist dann nicht ganz so einfach. Und vor allem, selbst wenn du solche Überstunden verlierst oder einfach Urlaubstage verlierst, die du nicht eingeplant hast, ist ja, halt ist auch ja alles ärgerlich. Klar.
Ja. Zumal Leute verlassen sich auch auf dich. Ne? Ja. Also im normalen Arbeitsverhältnis ist es ja nicht so, dass du sagst, okay, ich komme jetzt einfach mal nicht. Ja. Ne? Sondern normalerweise ist ja immer irgendwas, weswegen du da sein solltest.
Ja.
Ne? Und ja,
ich war eigentlich ab dem Moment, wo wir die Bude hatten, war ich sehr gechillt, weil die beiden haben schon so ein bisschen resigniert und gesagt, okay, dann pennen wir jetzt hier am Flughafen. Und das war für mich die größte Horrorvorstellung in meinem Leben. Weil dann wäre ich auch, und ja, ich bin nicht Krösus, aber dann hätte ich auch nach 4, 5 Sternhotel gesucht. Ich wäre irgendwo nicht gepennt.
Ja.
Und hätte dann mit aller Macht versucht, aufgrund der Notlage auch das Geld wieder zu kriegen, weil
ich denke mir halt, eine Option wäre natürlich, die werden ja auch irgendeine Airport-Lounge haben, ja, First-Class-Lounge. Hätte dann eher darin dann noch das Geld investiert und gesagt, okay, hier kannst du zumindest, ne, in einem bequemen Sessel jetzt deine paar Drinks nehmen, bis du dann irgendwann um 6 Uhr wieder das Boarding hast. Ne? Also das wäre dann meine Strategie gewesen. Aber irgendwie da ranzig auf dem Flur diese Massensitzanlagen reinquetschen, nee, hätte ich keinen Bock drauf.
Ich glaube, dann wäre ich, da wären die beiden jetzt auch nicht bereit gewesen. Ich glaube, da wäre ich eher Richtung London City wieder und hätte dann einfach die Nacht zum Tag gemacht, hätte dann durchgemacht, aber
ja, bewegt. Ja, das wäre noch die Alternative.
Ich hätte nie im Leben hätte ich versucht, da zu schlafen.
Tatsächlich erinnert mich, also ist natürlich eine völlig andere Größenordnung, aber ich habe ja hier die Story erzählt, wie ich mich nach Karneval in Duisburg wiedergefunden habe und einmal festgestellt habe, ich habe meinen Schlüssel gar nicht dabei.
Ja.
Und diese Realisierung auf einmal, okay, de facto bist du heute Abend obdachlos, ja, ist schon scheiße. Ne?
Du hättest ja auch ins Hotel gehen können.
Ja, genau, tatsächlich. Also das, wobei es war halt auch 2 Uhr morgens, ne? Weiß man auch nicht,
wo
man
ist heutzutage mit Digitalisierung nicht mehr so einfach. Die Rezeption ist den ganzen Abend besetzt. Digital.
Ja, dann, wenn, das wäre tatsächlich Plan D bis F gewesen, irgendwann ins Hotel zu gehen. Aber ja, ne, das. Klar, das ist eine Option, aber ist trotzdem scheiße. Ne? Ja. Wenn du erstmal nicht weißt, wie es jetzt weitergeht für den Rest des Tages. Wie viel Uhr war das, als ihr am Flughafen angekommen wart? Ursprünglich?
Ja, wir wären um 19:30 geflogen. 5, ja, so gegen 4 waren wir da. Wir waren aber bestimmt 2, 3 Stunden am Flughafen, bis wir da mal so im Schalter waren. Wir wollen halt, weil, wie gesagt, der Erste, der uns sagt, plötzlich, ja, am Donnerstag geht's zurück. Mhm. Dann kam auch schon die E-Mail von Eurowings, da haben wir da angerufen, da war auch alles überlastet. Wir wollten jetzt irgendeine Auskunft haben, also wenigstens irgendwas, klar, bevor wir diesen Flughafen jetzt verlassen.
Ja.
Und dann waren wir an so einem Schalter, der wusste aber auch nichts. Da habe ich gesagt, gut, wir haben jetzt hier so ein, wir haben immerhin, hat Eurowings reagiert, wir haben für morgen früh 9:30 einen Flug.
Ja.
Solange der da steht, ist der auch.
Auto kaufen, nach Hause fahren. ganz ehrlich, bevor du ein Vier-Sterne-Hotel.
Ja, wie gesagt, Donnerstag wäre halt für die nicht gegangen. Ne? Wir haben halt mal geguckt, für so einen Zug auch nach London, von London nach Hause, wäre auch nicht günstig gewesen.
Nee, natürlich nicht.
Also, das wäre auch teurer als ein Drei-Sterne-Hotel gewesen.
Ja, mit Sicherheit.
Und deswegen, das war halt, das hat so ein bisschen den Trip. Das Problem war einfach so, dass dieser Trip an sich ja schon cool war. Mhm. Jetzt war die Erfahrung im Stadion nicht optimal toll und dann haust du noch so ein krasses Erlebnis raus für diesen Flug, dann sammeln sich so die Erfahrungen und dann hast du so viel negativ auf der einen Waagschale, so mit immer mehr Abstand, wenn man mal weiß, wo man da dabei gewesen ist, ist schon geil. Weil auch die Leute, die nächstes Jahr fliegen, die waren beim ersten Mal nicht da, ne? Und das war halt schon ein fettes Event, also vom Fernsehen hat super geilen Spaß gemacht. Ja. Und war schon cool.
Ja, so, ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin ja ich glaube, das ist ein Ding von Steven Rinella. Es gibt zwei Arten von Spaß. Es gibt Spaß, der in dem Moment Spaß macht, wo du ihn erlebst, so eine Achterbahn zum Beispiel. Und es gibt Typ 2 Spaß, der während du ihn erlebst echt scheiße ist, aber in der Rücksicht eine geile Story ist.
Ja.
Ich glaube, das war insgesamt Typ 2 Spaß an dem Tag.
Wobei auch, was auch nochmal ist, warum ich da nochmal hin möchte, wäre vielleicht sogar mal, also im Wembley Stadium, wenn ja nur fußballmäßig, werden ja nur Länderspiele von England ausgetragen und das Finale vom FA Cup.
Okay.
Ich glaube, Finale FA Cup, egal wer da spielt, das wäre schon nochmal ein Highlight.
Ja, ich glaube auch.
Weil da zerreißen sich die Fans auf jeden Fall. Mhm. Da werden keine Kamerakräne auf dem Platz aufgebaut. Da siehst du halt ein Fußballspiel, wo es so wirklich um einen sehr prestigeträchtigen Pokal geht, in einem sehr prestigeträchtigen Stadion. Das kann ich mir auch noch mal vorstellen, dass ich mir das auch noch mal geben wollen würde, weil dieses Stadion, ne, meine Fresse, ist das riesig. Ja. Das ist so krass.
Ein Arbeitskollege von mir fährt schon seit ein paar Jahren immer zum Football dorthin. Also im Sinne von American Football. Wenn, ich weiß nicht, ob es in Wembley ist, aber auch das ist natürlich ein geiles Event, mal nach London zu fliegen. Ne?
Ja.
Also ich habe damit zwar nur gar nichts am Hut, aber
gut, das kommt ja dann. Also,
ja, klar, das ist dann das Event, für das man es macht und ist okay.
Ja.
Hattest, Reisepass brauchtest du dafür aber schon, ne?
Ja, klar, ich habe Reisepass und da auch wieder geil.
Ich muss mir dringend mal einen Reisepass
besorgen. Habe ich mir einen Termin gemacht und dieser Termin war, glaube ich, so 8 Wochen vor Flug habe ich den erst gekriegt. Dann sagt das Ding braucht 4 bis 6 Wochen. Wenn du 30 Euro mehr bezahlst, express nächste Woche da.
Ja, hier ist mein Geld.
Ja, habe ich natürlich dann gemacht, weil auf das Risiko hast du dann auch keinen Bock.
Das ist so
aber ach, übrigens, ich dachte, ich hätte schon mal erzählt mit dem Reisepass, aber viel geiler ist, wie das abläuft. Ich habe die EU noch nie verlassen, seitdem es sie gibt. Also ich war bis jetzt hab Europa noch nicht verlassen.
Türkei.
Warst du?
Ja, war ich, aber Türkei fliegst du mit dem Perso hin.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist so, ja.
Ja. Warum das wiederum nicht in Großbritannien geht, würde mich interessieren.
Ja. Du, das machen sie mit Absicht natürlich jetzt, ne? Also, na, Brexit, ja, genau.
Ja.
Und, ne, das läuft halt so ab. Also, in Deutschland war es wirklich so, zum Zoll, die haben so ein Gerät, du legst du den drauf, mach Piep, guck dich einmal an, durch. Und nach London einreisen ist genauso. Mhm. Du legst das Ding auf so einen Scanner, dann geht so eine Kamera hoch, scannt dich ab, Tür geht auf, bist drin. Da ist kein Personal am Flughafen.
Ja, wofür auch?
Fand ich crazy.
Personalkosten ist halt das Teuerste.
Ging auch recht zügig für die Anzahl der Menschen. Also der Flughafen war richtig gut. Also der war crazy. Also wir waren auf Heathrow, waren wir, oder den großen. Ja, waren schon krasse Läden. Also richtig leckere Sachen auch und sehr kostspielige Sachen. Einfach mal so ein kleiner Rolex stand am Flughafen. Klar, warum nicht?
Ja gut, da hast du ja auch die Laufkundschaft.
Ich spontan 3 mitgenommen. Habe ich dem Zoll gesagt, die hatte ich schon. Aber war schon spannend, was da für Läden sind. Also war jetzt in Berlin nicht groß anders tatsächlich. Also jetzt war beim BR, habe ich jetzt auch, da waren auch, kannst du schon gut Geld lassen da. Ich hatte mich kurz überlegt, ob ich mir noch ein neues T-Shirt kaufe. Weil ich nach dem Fliegen ein bisschen durch, hat mich nicht wirklich umgezogen. Aber, ach nö.
Hast du einen Deutschen Gebaner gesehen? Oh, muss nicht sein.
Die Preise waren schon, war schon nett. Deswegen, aber der Trip war schon ganz cool eigentlich. Das hat schon Spaß gemacht.
Glaube ich.
Ja. Und das war eigentlich so das, was ich noch erzählen wollte. Jetzt haben wir schon 90 Minuten aufgenommen.
Jesus, okay. Dann machen wir wohl hier für heute den Cut, oder?
Ja.
Dann muss.
Nennen wir es dann Wrestling im Elsass.
Gibt es irgendeinen berühmten französischen Wrestler? Ich meine,
es gab mal einen René Dupré, aber okay, der war.
Andrew the Giant war Kanadier, wenn ich mich erinnere. Französisch-Kanadier, wurde gemerkt. Aber ja.
Ich finde Wrestling im Elsass eigentlich ganz witzig.
Wrestling im Elsass ist ganz nice. Powerbomb.
Powerbomb im Elsass. Okay.
Alles klar, ihr Lieben. Das waren jetzt 3 Stunden Podcast pur zwischen uns beiden hier.
Ja, muss für den Rest des Jahres reichen.
Schauen wir mal.
Könnt ihr ja noch schneiden. Wir müssen noch schneiden. Genau. Nein, wir machen daraus auch noch mal 2 Folgen. Haben wir 3.
Nee. Das können wir euch nicht antun. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald.
Ja, glaube ich auch. Bis denn.